Tiki-Taka, der La Liga-Podcast mit Nils Kern von Real Total und Alex Troika von Barca Welt.
Hola a todos oder eher Merhaba. Ich habe gleich ein paar Enttäuschungen für euch. Es tut mir leid. Ich dachte, in der 150. Folge von Tiki-Taka, ja, würde es zum ersten Mal dazu kommen, dass sowohl Alex als auch ich im Ausland sind und aufnehmen. Aber während ich hier noch irgendwo in der Türkei rumurlaube, hat Alex seine Andalusien-Tournee beendet und ist seit heute, also Montag, zurück in Nürnberg. Wie traurig und wie braun, Alex, bist du?
Ja. Ich würde jetzt gern mit einem euphorischen Muy buenas desde einsteigen, wie es ja der ein oder andere gehört hat in der letzten Folge, kann ich aber nicht, weil diese Euphorie steckt nicht mehr in mir. Ich bin zurück im Frankenland, zurück in Nürnberg, also begrüße ich alle mit einem Servusler und einem nicht ganz so euphorischen, denn abruptes Ende der Andalusien-Tour, weil Schuld ist natürlich der Spielplan der FC Barcelona. Sie spielen ja morgen in der Champions League beim FC Bayern München.
Ärgerlich für dich.
Deswegen, also ich fahre natürlich runter zum Spiel, bin akkreditiert, aber das war der Grund, warum mein Spanien-Trip eben nur 10 Tage war und nicht länger. Der Spielplan wollte es halt einfach leider so. Wenn Barca ein Heimspiel gehabt hätte, jetzt unter der Woche, wäre ich jetzt in Barcelona, denn zurückgeflogen bin ich über Barcelona, just. Heute Mittag. Und zwar just genau auch, als Barca auch am Flughafen war, zumindest laut Twitter. Wahrscheinlich, also jetzt nicht da, wo alle anderen fliegen, ne? Aber zumindest fast zeitgleich quasi mit Barca nach Deutschland geflogen. Sie nach München, ich nach Nürnberg. Aber ja, das ist der Grund, warum mein Andalusien-Trip, der 10 Tage ging, dann doch beendet wurde und abrupt, wie ich finde, es fühlt sich nicht so an, als wenn ich 10 Tage weg gewesen wäre, um ehrlich zu sein.
Oh, also ich weiß nicht, was du alles an Kilometern runtergespult hast, sitzt von Sevilla nach Malaga und zurück nach Sevilla und Cali und zurück Sevilla und was. Das ist nicht schlecht, du hast hier viele Stadien erlebt, das werden wir heute alles anschauen. Du siehst noch gar nicht, ich hätte jetzt gedacht, du wärst ein bisschen braun, ne? Aber
Moment. Ich war alleine am Sonntag vor dem Betis-Spiel, darüber sprechen wir gleich, dass ich auch in Benito Villamarín war, bin ich, glaube ich, 5 Stunden in der Stadt rumgelaufen bei 37 Grad, Alter.
Boah,
7 und ich bin gestorben vor Hitze, aber es war ja der letzte Tag, deswegen will man da ja so viel wie möglich mitnehmen. Daher, warum ich nicht braun bin, ich habe mich A, ein bisschen eingecremt, wie das der gute Deutsche halt so macht.
Natürlich.
Und ansonsten bin ich einfach vom Hauttyp her nicht so jemand, der direkt braun wird, sondern es dauert ein bisschen. Aber ich glaube, du siehst das nur nicht. Das ist hier schlecht beleuchtet. Ja, ich bin schon braun genug geworden.
Okay. Ich jedenfalls arbeite auch noch an meiner Bräune, wobei ich habe auch schon dran gearbeitet. Da kommen wir direkt zur nächsten Enttäuschung, liebe Zuhörer, Zuhörerin. Weil Alex und ich eben so viel unterwegs waren, haben wir eigentlich nicht viele Spiele gesehen. Also ich glaube, du 2 am Wochenende, vermutlich ich 1. Auch weil man hier keine Zone hat in der Türkei und auch sonst nichts sieht. Da kann es heute keine großen Analysen geben zu Gironas 2-1 gegen Valladolid, Athletic hat 4 Tore gegen Elche gemacht und so weiter. Aber keine Sorge, die 150. Folge wird trotzdem eine sehr besondere, sehr unterhaltsame, denn wir haben jede Menge anderer Themen. Blutige Verhandlungen um Raúl de Tomás, das ist eine Wahnsinnsstory, kommt alles noch. Chaos und Streik im Frauenfußball, typisch spanisch. Es gibt einen neuen Salary Cap Gehaltsobergrenze. Tolles, beeindruckendes Teamwork in Cádiz, war Alex live dabei. Das Thema Auswärtsfans und Tickets kommt nochmal dazu, da hatte ich dann sogar ein kleines Interview geführt mit einer mehr oder weniger offiziellen Person. Dazu ist Betis die neue vierte Kraft in Spanien, Real Sociedad, großes Thema, kaum haben sie Sadik verpflichtet, haben sie ihn auch schon wieder verloren, für den ist mehr oder weniger die Saison gelaufen. Und natürlich gibt es jede Menge Stadienaufnahmen von Alex und am Ende auch noch, versuchen wir dann irgendwo noch Champions League Prognosen reinzuquetschen. Wir haben ja eine Champions League Woche jetzt mit 3 deutsch-spanischen Duellen, das ist schon mal besonders, aber wir fangen dann gleich so nach und nach an mit Alex Trip. Wir müssen Thema Patreons erstmal noch, neuer kam nicht, wobei, was heißt, es kam kein neuer Patreon hinzu, der Marcel, einer unserer Reyes. Da kam jemand Neues dazu, hat jetzt seinen Sohn bekommen. Sein Sohn Santiago ist am 7. September geboren. Da nochmal Felicidades, Enhorabuena. Marcel, Glückwünsche.
Bienvenido Santi, oder?
Genau, Santi, ja.
Der kleine Santi, stark. Ja, herzlichen Glückwunsch auch von meiner Stelle. Tolle Nachrichten.
neuer Madridista, vielleicht dann auch bald neuer Patreon. Und da freuen wir uns natürlich drauf. Ja, irgendwann mal. Mal schauen. Dann, ich hatte noch vor meiner Abreise nochmal so rund 20 Päckchen rausgeschickt. Da hatte mir, ich glaube, bisher nur so der, oder Dirk hat auch geantwortet, aber der Max mir noch geschrieben, dass seine Tasse bei ihm kaputt angekommen ist. Das war so ein T-Shirt mit Tasse-Set. Ich hoffe, bei den anderen vier T-Shirt mit Tassen-Set war das nicht der Fall. Zumindest hat mir bisher da nur der Max geantwortet. Du kriegst natürlich noch eine neue Kollege. Ansonsten scheint bisher da alles geklappt zu haben von den mittlerweile, ich glaube, über 70 Päckchen, die wir da verschickt haben. Soweit da Vorgeplänkel. Jetzt will ich ein bisschen was von Alex' letzten Spanien-Erlebnissen hören. Ich weiß noch gar nicht, wann ich wieder da bin. Muss das jetzt nach dem Urlaub planen. Also erzähl, wie ist es? Wie war's?
Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo ich anfangen soll. Also erstmal habe ich so viel gemacht, dass ich gar nicht mehr weiß, wo ich alles war. Ja? Überblick verloren. Nee, Quatsch. Ich war unterm Strich tatsächlich 3-mal in Sevilla binnen 10 Tagen. Das ist wirklich, wirklich so. Schuld war der Spielplan. Geplant war eben Sevilla, Malaga, Marbella, Gibraltar, Cádiz, das waren so die Städte, aber Sevilla habe ich 3-mal gemacht, weil sie zwischenzeitlich Auslosung, CL-Auslosung sei Dank, gegen Man City gespielt haben. Also bin ich abrupt abgereist aus Malaga und bin nochmal zum Spiel gegen Man City. Gibt's ja auch noch Eindrücke davon.
Ja.
Weiß gar nicht, ob man die, wollen ja, wir die schon...
Dann später beim Sevilla-Part.
Kommt dann später beim Sevilla-Part, auf jeden Fall, genau. Dann ist Sevilla, dann sind wir, haben wir ein Auto gemietet, ich und der Flo, schöne Grüße. An den Flo an dieser Stelle, Auto gemietet und sind über Marbella kurz einen Zwischenstopp da gemacht. Schönes Urlaubsörtchen, aber typisch Urlaub. Also einfach nur Hotels, eine kleine Promenade, that's it. Mehr kann man da nicht
machen. Viele Deutsche, oder?
Wahrscheinlich viele Deutsche. Wir waren so eine Stunde oder so. Also einfach nochmal durchfahren, reingucken. Okay. Zu mehr hat es nicht gereicht, denn wir wollten unbedingt einen Abstecher nach Gibraltar machen, denn das war eh auf der Tour. Ach,
stimmt.
Den Rock of Gibraltar, den Fels von Gibraltar, den Affenfelsen habe ich gesehen und ich war in Gibraltar. Ja. Exakt 10 Minuten über die Grenze rüber. Ja. Du musst nur den Ausweis zeigen, gehört ja zu Großbritannien. Musst nur den Ausweis vorzeigen, geht ratzfatz. Glücklicherweise, ich hätte mir das schwieriger vorgestellt. Ja. Dann in Gibraltar, paar Fotos gemacht und wieder
Afrika
weiter.
Afrika gesehen.
Genau, Afrika kannst, hat schon was Besonderes, wenn du, wenn du da in der Entfernung den anderen Kontinent sehen kannst oder erahnen kannst. Ist schon geil. Auf jeden Fall, ja. Den Länderpunkt Gibraltar gesammelt, den nicht jeder hat wahrscheinlich. Du sammelst Stadien.
Ja?
Ich mittlerweile Länderpunkte und Städte.
Hab mir da ein Stadion markiert, aber mal gucken, wann ich es schaffe. Genauso wie Andorra und so, egal.
Leider nicht, es wäre natürlich geil gewesen, auf den Felsen hochzugehen und dann wirklich Afrika zu sehen, aber leider keine Zeit gehabt, denn nochmal, Schuld war eben Sevilla, Man City, das war am Abend, deswegen mussten wir unbedingt weiterfahren, um es nach Sevilla wieder zu schaffen. Jo, dann war ich wieder in Sevilla, hab das Spiel geschaut, dann weiter nach Cádiz und dann war eigentlich am ehesten so ein bisschen Urlaub angesagt, weil ich 3 Tage in Cádiz war und davon 2 mehr oder minder ein bisschen am Strand verbracht habe. Also da war wirklich ein bisschen Abschalten, davor war nur Hingehetze von Stadion zu Stadion, von Stadt zu Stadt, viel unterwegs, ne? Bus, Zug, Auto, dies, das und dann in Cádiz ein bisschen runterkommen, wunderschöne, du warst ja auch schon in Cádiz, ne? Aber auch kurz,
dank
oder?
Wie mir warst du überhaupt da. Also,
ja, so kann man.
Beste Werbung.
Ja, dank mir weiß ich nicht. Aber ja, nee, das hat mich natürlich beeinflusst, ohne wenn. Aber warst du auf diesem Turm? Torre?
Bei den Schiffen, meinst du?
Nee, ist irgend so ein Turm. Ich habe jetzt den Namen vergessen, weiß ich, müsste ich jetzt googeln. Nee. Es gibt so einen Turm. Torre Tavira, glaube ich, heißt er. Irgendein besonderer Turm, weil das früher der, weiß ich nicht was war, und da kann man hoch und dann kannst du über das Panorama über Cádiz angucken. Hast du nicht gemacht, ne?
Nee.
Siehst du?
Ach doch, ich war drin, aber dann war irgendwie die nächste Besuchszeit, hochgehen konnte man eine 3/4 Stunde und dann musste ich dann schon weiter, also nee. Ist mitten in der Stadt, ne?
Genau, ist mitten, war ja alles mitten in der Stadt. Also die Stadt ist ja geteilt, ist ja eine, die Altstadt ist links quasi und die Neustadt, wenn man so will, also wo eigentlich nichts ist außer dem Stadion, das ist auf der rechten Seite von dieser kleinen Landzunge oder wie man das nennen will. Ich war komplett in der Altstadt. Das Geile ist halt, erstmal alles wie früher noch, brutale Städte. Es gibt irgendwie so 37 Türme, die früher Handelstürme, Aussichtsplattform, whatever waren. Also kulturhistorisch auch sehr, sehr interessant. Wird alles in diesem Torre Tavira erklärt. Und eben, du läufst einfach 10 Minuten zum Strand. Oh. Mega nice von der Altstadt. Das heißt einfach 3 Tage da verbringen. Typisches spanisches Leben. Ne? Schön am Strand chillen, Tapas essen. Und jetzt kommt's. Da gibt's den kleinen Marktplatz, wie es ja in wahrscheinlich jeder spanischen Stadt gibt. wo du frischen Fisch und so kaufen kannst und eine Essensbude neben der anderen ist, ne, wie viele Tapas essen kannst und so. Bier, 1 Euro. Das Bier, das kleine 0,25er Bier kostet literally 1 Euro und das große Bier, ich weiß nicht, ob es 0,3 war oder 0,4, kostet 2 Euro.
Ey, was? Und dann gibt es wahrscheinlich noch einen Teller Chips oder Oliven dazu.
Oliven gibt es natürlich oft dazu, also Andalusien, wenn du die richtigen Plätze kriegst, wirklich, den ganzen Tag wird gegessen und getrunken, weil eben alles so günstig ist, wenn du die, also die richtigen Spots kennst, also in so eine echte spanische Bar gehst oder eben am Marktplatz. Es gibt natürlich auch Touristen-Ecken, da kannst du auch 3 Euro fürs Bier zahlen, also so quasi deutsche Preise oder irgendwie 10 Euro für ein Gericht, ne,
wo man es
kennt oder genau sowas. Mhm. Aber viele, viele Spots, wo du wirklich die 1,20 für ein Café con Leche, 1,20 oder lass es 1,40 sein für ein kleines Bier oder wie am Markt sogar 1 Euro, Tapas für 2,50, ne, irgendwelche Calamari oder sonst was. Also in Andalusien kannst du es dir gut gehen lassen. Ich meine, du weißt es ja eh, aber das ist vor allem die Info an die Hörer, macht das, Leute. Ja. Fliegt nach Andalusien, nimmt ein bisschen Zeit mit und geht vor allem in die Städte, die einen Strand haben und gönnt euch da 2-3 Tage. Malaga als Beispiel. Sevilla ist eh eine Reise wert, aber hat halt keinen Strand und Cadiz hat halt auch diesen wunderschönen Strand. Und da 3 Tage verbringen, essen und trinken, wunderbar günstig am Strand chillen. Viele, viele Deutsche übrigens in Cadiz. Also eben alle 10 Minuten hörst du irgendjemand Deutsch reden. Das ist wirklich, hätte ich so nicht gedacht. Bei Sevilla, okay, weil, ne, berühmte Stadt. Bei Malaga weiß man es, weil das ist die mit Marbella so die Destination Nummer 1 der Deutschen neben Mallorca.
Der Rentner so auch.
Die dann ein
Haus dort haben, so,
ja. Aber bei Cadiz hätte ich es nicht gedacht, dass du wirklich sehr häufig die Leute Deutsch sprechen hörst. Aber das war wirklich toll. Da war es das erste Mal, dass ich mich so, dass es sich nach Urlaub angefühlt hat, weil ich einfach 2 Tage am Strand verbringen konnte.
Ja, wobei Cadiz ist halt, ich habe auch schon meine Jungs irgendwie heiß gemacht und da, wenn Real im April oder so dort spielt, haben sich jetzt auch schon 6-7 Leute angemeldet, oh, da müssen wir hin, da müssen wir hin. Nur es ist halt irgendwie schwer zu erreichen, also klar, von Sevilla aus dann nur noch 1,5 Stunden mit dem Zug, aber es ist halt irgendwie, nach Sevilla kommt man auch nicht so einfach von allen Städten aus, immerhin gibt es jetzt ab Nürnberg Direktflüge bald, das ist ein absolutes Plus, aber ja, es ist jetzt nicht so einfach gelegen, wie nach Valencia, nach Barcelona fliegen, aber trotzdem auch nach Valencia lohnt es sich, nach Barcelona sowieso für viele und Cadiz ist halt so, bleibt so ein Geheimtipp einfach, was viele, glaube ich, nicht auf dem Schirm haben. Kleine Städtchen, aber die Altstadt und viel Geschichte und eben auch das Stadion am Strand, das ist Wahnsinn.
Ist sehr klein, muss man dazu sagen. Übrigens, von der Altstadt zum Stadion, also weil das Stadion ja im neuen Teil von Cadiz liegt, fährt man, ich glaube, 12 Minuten mit dem Bus. Eine Fahrt kostet 1,10 Euro. Also du steigst ein, sagst einfach un viaje, schön 1,10 Euro, fährst zum Stadion. Das sind Preise, die kennt man gar nicht. Das ist aber typisch Andalusien, weil klar, unfassbar viele Arbeitslose und wenig Einkommen, niedrige Einkommen und deswegen sind die Preise teilweise wirklich extrem, extrem, extrem günstig. Ja. Da kann man echt gut leben, vor allem hier als normaler Deutscher oder Mitteleuropäer mit einem normalen Job, sag ich mal. Ist schon nice. Aber klar, die Stadt ist tatsächlich auch klein. Also in 3 Tagen gibt es nicht wirklich viel zu sehen. Also es gibt nur ein paar Plätzchen, Sehenswürdigkeiten gibt es auch gar nicht so viele, um ehrlich zu sein. So eine verstaubte Kirche, den Torre Tavira und den einen oder anderen Mini-Platz und das war's dann schon. Klar. Also wirklich viel kannst du da nicht machen. Das Geile ist halt, dass sie Strand auch haben und dass die Preise so günstig sind, sodass man sich's doch ganz gut gehen lassen kann.
Ja. Wenn man viel ansehen will, dann geht man eher nach Sevilla, weil das ist, wo ich schon auch immer sage, Madrid ist eine sensationell geile Stadt, aber so die rein von der Optik her fand ich schon Sevilla so mit am schönsten, wie grün es da ist und wie andalusisch und Pferdekutschen kann man hier und so, was man davon hält, aber da hat schon Sevilla, das war schon, die ist die spanische Stadt für mich vielleicht sogar. Oder wie, wenn du so durch die Stadt geschlendert bist, bei was waren es, 36 Grad?
Ja, also ich war ja dann 3-mal in Sevilla, an 3 verschiedenen Tagen quasi. Von daher sehr viel mitbekommen und auch sehr viel durch die Stadt gelaufen, logischerweise. Und unfassbar viel E-Scooter gefahren bin ich. Das muss ich noch erzählen, weil das auch besonders ist.
Die E-Scooter. Aber nicht durch Cadiz, oder?
In Cadiz gibt es keine E-Scooter. Ja. Absolut, ich verstehe das gar nicht. In Cadiz gibt es keine E-Scooter. In Sevilla gibt es Millionen E-Scooter, wirklich Millionen. Also, aber das Besondere ist, es gibt nur bestimmte Parking Zones für E-Scooter. Also E-Scooter gibt es nicht an jeder Ecke wie bei uns, sondern nur in bestimmten Zonen. Und du kannst die auch nur in diesen Parking Zones wieder abstellen. Und jetzt kommt's, du kannst nicht überall damit durchfahren. Beispielsweise in der Innenstadt, in der Altstadt, ist Fahrverbotszone. Damit, du kannst mit den Dingern da nicht reinfahren. Die slowen dann, ja, ich weiß nicht, ob es so cool ist, die slowen dann down. Und dann fährst du nur noch Schrittgeschwindigkeit und du kannst nicht schneller fahren. Und dann guckst du auf der, also bei Voi war das so, ich habe immer nur Voi benutzt. Und dann guckst du auf deine Voi-Map und dann siehst du, dass es alles ausgegraut ist. Das heißt, du kannst weder mit dem Ding wirklich fahren, noch kannst du es abstellen, weil ist ja keine Parking-Zone. Das heißt, du zahlst aber trotzdem weiter Geld, kannst aber nicht fahren. Also für jemanden, der nicht ortskundig ist, so wie wir Touristen, ist das schon auch ein fetter Nachteil, weil du kutschierst dann ewig rum mit Schrittgeschwindigkeit, um irgendwo eine Parkingzone zu finden. Gleichzeitig hast du Google Maps offen, versuchst die zurechtzufinden.
So muss kein Fußgänger um sein Leben fürchten, wenn da einer mit 30
schon schwierig, aber
da angedonnert kommt.
Aber dafür stehen sie nicht überall, sondern wirklich nur in diesen Parkzonen.
Finde ich gut.
Das ist schon das Besondere.
Stadt Nürnberg, zuhören bitte.
Ja, weiß ich nicht. Also, das ist schon auch
Stadt Madrid auch.
Deutschland sehr, 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 sehr cool, ne? Dass die überall stehen, dass du überall abstellen kannst. Aber klar, das führt dann auch zu Chaos.
Stolperst, ich hasse die Dinger.
Ja, gut. Und dann auch, also was ich natürlich völlig uncool finde, ist, dass die dann irgendwo ins Gebüsch geschmissen werden und teilweise stehen sie am See und teilweise stehen sie im Park, wo sie gar nicht, wo jemand, der die Dinge abholt, gar nicht hinkommen kann und so. Das ist nicht so cool. Das ist schon klüger gelöst in Spanien oder in Sevilla in dem Fall. Aber nochmal, dadurch, dass du nicht überall fahren kannst, wenn du ortsunkundig bist, das ist dann schon blöd. Ne? Du willst einfach, du weißt, du musst Luftlinie einfach geradeaus zu einer Unterkunft. Plötzlich fährt das Ding, slowt das Ding zurück und fährt nicht mehr. Und du läufst, also du hast literally Schrittgeschwindigkeit und weißt nicht, was los ist. Und dann siehst du einfach mal, scheiße, ich bin voll in der grauen Zone. Eigentlich muss ich jetzt erstmal nach rechts, obwohl ich da gar nicht hin müsste. Ja, schon auch schwierig. Viel E-Scooter gefahren, viel herumgeirrt. Das war schon auch besonders.
Besonders, okay. La vida loca auf dem E-Scooter. Meinst du denn, es lohnt sich ein Ranking zu machen? Du hattest jetzt drei Städte, Sevilla, Malaga, Cádiz und dann auch noch vier Stadien von Betis, vom FC Sevilla, von Cádiz, von Malaga. Was würdest du da so sagen, was lohnt sich am meisten oder wem würdest du jetzt was am meisten empfehlen?
Boah, also ich muss und möchte ein bisschen zurückrudern. Langsam, war ein langer Tag.
Was los?
Hab nicht viel geschlafen. Auf jeden Fall, letzte Woche habe ich ja gesagt, ich war nicht so beeindruckt vom Sevillas Stadion, vom Sanchez-Pizjuan. Du hast gesagt, boah, so geil die Fassade und bei Nacht und leuchtet und das Mosaik. Ich war jetzt ein zweites Mal da und ein bisschen möchte ich meine Meinung tatsächlich auch revidieren. Außen ist es schon brutal. Also ich habe jetzt das La Rosaleda in Malaga gesehen, das Benito Villamarín und das Sanchez-Pizjuán und genau, das in Cádiz logischerweise. Ganz, ganz klarer Sieger, Sanchez-Pizjuán. Von außen das geilste von allen. Von außen vielleicht sogar das niceste, jetzt muss ich überlegen, an das ich mich so erinnern kann. Bernabeu ist ja so dieses, schon auch was Besonderes. Und die Allianz Arena, weil es so ein Schlauchboot ist, aber Sanchez-Pizjuán, das war schon mega nice.
Ja.
Also nur innen ist es normal, sage ich mal. Also nicht schlecht, ne? Ich will es nicht niedermachen, aber irgendwie normal für mich. Normales, gutes Stadion von innen. Ja. So, Cádiz von außen schaut aus wie eine Mischung aus Supermarkt und Hospital, also Krankenhaus.
Da sind noch ganz viele Läden drin.
Und da ist ja auch ein Krankenhaus.
Motorradverleih.
Dran. Ja, irgendwie. Da ist ein Krankenhaus. Also es sieht wirklich aus wie eine Klinik aus den, weiß ich nicht, 50er, 60er Jahren.
Ja.
Also Daumen runter von mir. Nee. Ja. Innen aber trotzdem geil, weil es unfassbar steil ist. Also es ist so dermaßen steil. Auch top. Aber sehr, sehr alt. Und auch kurios, auf die Pressetribüne musst du ja mit dem Aufzug hoch in den 8. Stock. Warst du da auch, oder?
Weiß ich jetzt schon, aber wahrscheinlich, ja.
Ja. Oder konntest du hochlaufen? Ich habe keine Treppen gesehen. Ich glaube, man kann nur mit dem Aufzug hochfahren. Und von der Pressetribüne, ich habe ein Video online gestellt auf Twitter, wenn du dich einmal umdrehst, siehst du direkt den Strand.
Ja.
Durch so eine Gasse durch.
Das ist geil.
Das sieht so geil aus. Ja, also von der Treppe. Klar ist es in deinem Rücken, du hast leider nichts vor dir. Also es ist quasi falsch rum, wenn es andersrum gebaut wäre. Könntest du von der Pressetribüne auf den Strand schauen. So musst du dich umdrehen und hintenrum raus. Ja, also uralt, schön steil, aber von außen kannst du es vergessen. So. Aber natürlich geil gelegen am Strand mit der Promenade und so.
Ja.
So, was haben wir noch?
Minuten, das ist einmalig.
So, La Rosaleda, habe ich schon gesagt, finde ich all around, finde ich sehr, sehr gut, weil es auch neuer ist, mit dem Dach, bessere Akustik, hat mir sehr, sehr gut gefallen. Und jetzt komme ich zum Benito Villamarín. Von außen das abgefuckteste Stadion, das ich zusammen mit dem ehemaligen Anoeta jemals gesehen habe. Vor dem Umbau war das Anoeta das schlimmste Stadion überhaupt, das ich von außen gesehen habe.
Ich habe jetzt nicht viel Positives erwartet, aber
das ist also, ja, vernichtend.
Ja, warst du schon im Benito? Ja, da wurde es sogar noch umgebaut. Da hat noch hinter einem Tor irgendwie die Tribüne gefehlt, 2016 oder so.
Real hat aber seitdem nicht mehr, oder was?
Nee, seitdem nicht mehr. Benito Villamarín ist halt auch so altes Beton
und also, irgendwie vergilbt. Also genau, dieser Beton, der gefühlt feucht ist noch und es sieht aus, als wenn es eine Baustelle wäre, die umgebaut wird, die nicht fertig ist, weil du quasi, dir fehlt eine Fassade. Dieses Stadion hat keine Fassade, zumindest auf drei Viertel der Fläche. Also du siehst wirklich die Treppen, wie sie so von hinten sind quasi. Wirklich wie aus den 40er oder der 50ern. Absolut abgefuckt. Also von außen mit dem ehemaligen Anoeta, das wurde ja jetzt umgebaut und da wurde die Fassade verschönert und so. Das schlimmste Stadion optisch von außen, das man sich vorstellen kann. Also absolut katastrophenhässlich.
Aber da innen, jetzt noch das Calderón mit dazu geworfen, aber gut, das wurde ja abgerissen. Die haben's
genau, das gibt es ja jetzt nicht mehr. Von daher, genau, das hätte man so ungefähr auf die Höhe nehmen können, genau. Ja. So, aber von innen, leck mich am Arsch, ist das geil. Also Benito Villamarín von mir außen 1 von 10 Punkte, innen 9,5 von 10, würde ich sagen. Es gibt nicht die volle Punktzahl 10, weil es ja doch ein Ticken älter ist, also auch so wie Sanchez-Pizjuan und weil in zwei Ecken ist, glaube ich, nicht rundherum.
Ja.
Also zwei oder drei Ecken sind frei, Ecken völlig frei, unnötigerweise, also komisch und es hat kein Dach. So geil die Stimmung ist, es entfleucht halt alles, ne? Wenn ein Dach drüber wäre, würde die so. Und deswegen gibt es nicht die volle Punktzahl, aber ey, brutal geil innen. Also wirklich, man hat ein bisschen das Gefühl, man ist in so einer kleinen Kopie vom Camp Nou. Absolut riesig, drei Ränge, brutal geil. Also wirklich für mich von innen fast 10 Punkte. Ja, Mestalla war ich noch nicht, kann ich nichts zu sagen. Bernabeu wird jetzt umgebaut, muss man gucken, wie es dann nachher ist, kann ich natürlich nicht so sagen. Fand ich auch geil innen, das Bernabeu. Ja. Aber Benito Villamarín von innen brutal geil. Also absolute Besuchsempfehlung an jeden Hörer. Von Hünde bis Abpfiff. An jeden Hörer die absolute Besuchsempfehlung. Allein wegen diesem Kontrast, weil das von außen so scheiße ausschaut. Wirklich abgefuckt hässlich und dann bist du innen und du denkst dir, boah, ist das eine geile Schüssel. Also völlig paradox. Ja. Völlig paradox.
Ja. Aus Stadionsicht kann ich dir zustimmen. Ich würde nur sagen, so generell Auswärtsfahrt, einmal Trip im Jahr oder so, macht Cadiz mit eben dieser Kombination Strand chillen und 5 Minuten bist du am Stadion. Das ist einfach einmalig, aber Sevilla ist einfach da auch so die schönste Stadt. Aber es gibt auch andere Städte, andere Stadien haben auch ihre Vorteile und das Mestalla ist so kurios mit dieser Blaskapelle davor und mitten in der Stadt und bla und bla. Gibt schon viele gute Dinge. Wenn wir aber schon bei Betis sind, würde ich sagen, können wir doch gleich mal ein bisschen in die Stimmung reinhören. Du hattest ja was aufgenommen, jetzt weiß ich nicht, ob was vom Anschluss kommt oder vom Abpfiff. Das können wir ja jetzt mal so einspielen oder willst du davor noch was sagen? Mach mal einfach, oder? Willst du davor noch was sagen oder mach mal das einfach und spielen das rein?
Ich cut das gleich aus. Ja. Ich habe es mir gerade notiert, an welche Stelle ich es bauen muss, deswegen war ich jetzt still. Zum Ambiente muss ich auch noch eins sagen. Ich habe jetzt viel über das Stadion philosophiert. Ambiente ist brutal bei Betis. Weil das Stadion in Heliopolis liegt, das ist nicht so im Zentrum der Stadt. Die Stadt ist natürlich sehr, sehr weitflächig, an so einer riesigen Avenue gelegen, aber eher so an der Autobahnrichtung. Also vom Plaza España, diesem berühmten Platz, ist es schon nochmal locker 20 Minuten zu laufen. Da bist du sehr, sehr großflächig. Und die Betis-Fans, ich glaube, gegen Villarreal waren 50.000 im Stadion, also eine große Menge. Alles haben die gesäumt. Alles war grün-weiß rund ums Stadion. Unfassbar viele Bars und dadurch, dass so großflächig waren, konnten die sich überall verteilen. Ja. Das Ambiente war dermaßen geil. Also das Ambiente für mich beim Betis-Stadion, mal losgelöst vom Stadion an sich, vom Stadionbesuch, war geiler bei Betis als bei Sevilla. Sevilla ist wirklich brutal im Zentrum gelegen, also das Sanchez-Pizjuan. Dadurch, dass Betis großflächiger war, waren da auch mehr Platz für Fans und dadurch gefühlt auch viel, viel mehr los. Alle am Trinken und Essen, diese Botellons, ne? Alle treffen sich mit den Magnumflaschen. Was ist es, 1 Liter oder 1,5 Liter? Teilweise nehmen sie ihren Rum mit, also eine 1-Liter-Flasche Rum, eine 1-Liter-Flasche Cola, haben alle die Plastikbecher in der Hand und genießen das Leben zwei Stunden vor Anpfiff und gehen literally 5 Minuten vor Anpfiff erst rein. Also ich war um 9:30 drin, um 9 Uhr war Anpfiff, ich war um 8:30 drin, das Stadion, ja, ich war als Stern, ich war nicht akkreditiert, genau, war ja nur als Fan da, das Stadion war dreiviertel leer. Eine halbe Stunde vor Anpfiff, weil alle noch auf den Straßen waren und hier Botellons gefeiert haben und sich einen reingepfiffen haben. Also auch das Ambiente ist brutal bei Betis. Ja. Mega, mega gut.
Ja. Okay, dann hören wir uns das.
Und dann hören wir uns jetzt mal ein bisschen was an, wie es so ein Ticken im Stadion war. Spiele ich mal schnell ab.
Ja. Finale nel Benito Villamarín. Betis 1, Villarreal 0. Real Betis schießt erstmals in dieser La Liga-Saison ein Tor gegen Villarreal, die noch kein Gegentor hatten. Und damit verliert Villarreal auch sein erstes Spiel der Saison. Und jetzt hört euch das hier an. Ganz schön laut, oder? Ganz, ganz großer Tipp an jeden. Geht unbedingt zu einem Betis-Heimspiel ins Benito Villamarín. Worth it. Fantastisches Stadion. Zumindest innen.
Man muss dazu sagen, ich glaube, es kommt auf der Tonspur nicht so rüber, wie es eigentlich war. Klar, du kannst das nie 1:1 wiedergeben. Und nochmal, es fehlt an einem Dach. Wenn da ein Dach drüber wäre, nochmal, wäre das nochmal viel krass lauter. Weiß ich jetzt nicht, ob das Ambiente wirklich so rüberkommt, aber es war. Ich habe ja leider nur in Anführungszeichen 1:1:0 erlebt von Betis, aber immerhin 1:1:0, denn bei meinen 4 Stadien, in denen ich war, war das erste und einzige Heimtor der Heimmannschaft.
Oh, wow.
Ja. Der Sevilla hat,
Malaga nicht.
Genau, Malaga habe ich ja auch Heimtore, aber die haben ja verloren. Dadurch war die Stimmung nicht so gut. Bei Sevilla habe ich kein Heimtor zweimal, ne? 0-3 und 0-4. Cardiff hat ja auch 0-4 verloren. Und dementsprechend war die Stimmung viermal im Stadion nicht wirklich so super gut. Klar, bei Betis war es dann schon gut, aber auch da stand es lange 0-0 und so. Also ich muss sagen, vom Ambiente her hätte ich mir mehr erhofft von den spanischen Heimfans, aber es lag halt auch am Spielverlauf jeweils, weil eben 3 der 4 Heimmannschaften auch einfach verloren haben und teilweise ja chancenlos waren. Absolut. Das hat das Ganze so ein bisschen, nicht ganz so aufregend gemacht, wie ich es dachte.
Ja, aber ich glaube, wenn man irgendwie die leidenschaftlichsten Fanlager nennen kann in der Liga, dann gehören auch Betis und der FC Sevilla dazu. Und das hat man da schon ein bisschen gehört. Man sieht es in jedem Spieltag, wie grün-weiß es ist. Du hast es gesagt, was da vor dem Stadion los ist. Nur eben, man dachte vielleicht, dass da noch ein bisschen mehr Farbe ins Spiel gebracht wird. Thema Gästeblock, du hattest ja da dieses Foto geteilt, wie der Gästeblock gefüllt war. Ja, 0,0, nicht ein einziger Gästefan, zumindest dort, vielleicht waren irgendwo auf der Haupttribüne irgendwie VIP eingeladen, irgendwo ein gelbes Trikot, aber dass dort so gar keiner ist, das ist schon eigentlich ein Armutszeugnis, selbst für spanische Verhältnisse, die nie die großen Auswärtsfahrer sind.
Absolutes Armutszeugnis, kein einziger Villarreal-Fan und ich habe auch keinen einzigen gesehen. Ich war ja früh da und wollte das dadurch, dass ich als Fan da bin, hatte ich ja keine Pflichten und bin da wirklich auch zweimal komplett ums Stadion rum, war 2 Stunden vorher da, bin da, hab da alles aufgesogen, die Tiki-Taka Aufkleber überall verklebt, dazu sage ich gleich mehr. Ich habe keinen einzigen Villarreal-Fan gesehen. Im kompletten weiten Rundrum ums Stadion rum. Kein gelbes Trikot. Also es war wirklich keiner da. Auf dem Bild auf Twitter seht ihr es, da ist keiner im Auswärtsblock. Es war Ich behaupte, es war kein einziger Villarreal-Fan im Stadion. Hauptribüne, klar, vielleicht der Bruder vom des Präsidenten und so, keine Ahnung, aber zumindest nicht mit Trikot habe ich keinen einzigen gesehen. Armutszeugnis. Ja, wie kann man es erklären? Zum einen, klar, es gibt diese Auswärtsfahrttradition in Spanien in La Liga nicht, haben wir schon öfter thematisiert. Zum anderen die Ticketpreise. Was glaubst du, was mein Ticket gekostet hat?
Du warst du Kurve oder Ecke? Wo warst du?
Ich war Gegengerade oben, also dritter oben. Oberrang, Gegengerade, aber sehr weit links. Also so fast Eckfahne ein bisschen, nicht ganz Eckfahne, ein bisschen mehr mittig, aber ja.
Ich sag mal 60.
88,50.
Ach du Scheiße, ey.
Originalpreis 85 Euro. Originalpreis. 3,50 € Bearbeitungsgebühr. Für was? Dafür, dass die mir das Ticket per PDF, per E-Mail schicken. Und 3,50 Bearbeitungsgebühr. Eine absolute Frechheit. Ja. Ich glaube, Barca verlangt 2,50 oder 1,50. Mhm. Sevilla verlangt, glaube ich, auch 1,50. Ja, aber 3,50 habe ich noch nicht erlebt. Also die Bearbeitungsgebühr ist eh eine Frechheit. Heftig. Aber dann so eine hohe. Und das billigste Ticket im ganzen Stadion kostete, ich meine, 78,50.
Ach was,
ey. Ja, weil auf der Webseite, wo ich ja die Tickets gekauft habe, stand auch, Ticketpreise gehen los bei 75 Euro plus 3,50 Bearbeitungsgebühr und die 75 Euro Ticket war eben Hintertor, oberster Rang, die allerschlimmsten, schlechtesten Sitze. Bei Betis gegen Villarreal. Und dann kannst du dir ja vorstellen.
Party da so.
Ja, aber naja, komm.
Nicht für jeden.
So, wir reden immer über Real und Barca, dass die hinlangen. Selbst Betis langt hin. Und nochmal, wir reden ja hier auch wieder von Andalusien. So, wir haben ja gerade thematisiert: Bier, Tapas, alles super günstig, unfassbar viel Arbeitslosigkeit, niedrige Einkommen. Und dann verlangt Betis, das ist ja nicht mal ein Top-Team, das ist eins der besseren Teams natürlich, aber das Team Nummer 5 bis 8 in La Liga, ne, so vom Standing her, verlangt von seinen Fans ab 75 Euro für ein Spiel gegen Villarreal. Das ist ein Skandal und eine Frechheit sondersgleichen. Nils, das kann man nicht anders sagen. Und das erklärt dann auch, warum keine Auswärtsfans kommen, denn die zahlen ja dann locker auch 75 Euro. Also wenn der Heimfan bei 75 Euro, wenn das losgeht, dann zahlt der Auswärtsfan in der Regel auch den Mindestpreis, nämlich die 75 Euro. War bei Sevilla auch so. Bei Sevilla gegen Barca hat das Barca-Ticket original 100 Euro gekostet, weil das günstigste Ticket im Stadion 100 Euro kostete, nämlich Hintertor. Ja. Und dann weißt du Bescheid, woran es liegt, ne?
Ja, das kennt man. Als Real bei Espanyol war, ging es bei 90 Euro los. Ich weiß noch, letzte Saison Real bei Mallorca waren 120 Euro. Ja, es gibt auch andere Beispiele, mehr oder weniger. Da ist immer Rayo so ein Fall, die kommunizieren das auch transparent. Vorhin gab es da einen Tweet von wegen, jetzt Gastspiel in Bilbao, da sind Gästeblock-Tickets bei 45 Euro. Ist auch viel. In Deutschland kennt man da 15, 20 Euro oder so. Jetzt das Thema generell Gästefans, warum so wenig ist, natürlich, dass der Hauptgrund, der erste, zweite, dritte, vierte Grund sind die teuren Ticketpreise, aber dann natürlich auch, muss man jetzt bei Villarreal vielleicht noch sagen, das ist eine Stadt mit nur 50.000 Einwohnern. Ins Benito Villamarín passen sogar ein paar mehr Leute rein. Das wäre eine 700 Kilometer Anreise gewesen von Villarreal nach Sevilla. Vielleicht waren irgendwo noch ein paar VIP, aber so 0,0 Gästefans ist schon wirklich Armutszeugnis. Trotzdem Sonntagabend 21 Uhr, das ist keine gute Zeit für Auswärtsfans. Und es ist eben auch, Spanien ist eben auch die Wirtschaft ziemlich in der Krise. Also wir reden hier nicht nur, da läuft es nicht so gut und in Deutschland auch nicht so. Spanien ist das Land in der EU mit der höchsten Arbeitslosigkeit. 12,6%, ich habe es vorhin nochmal nachgelesen, vor Griechenland. Deutschland liegt irgendwo bei 3%, der EU-Schnitt bei 6,0%. Also da hat Spanien aktuell riesige Probleme, hat es eh schon die letzten Jahre, speziell auch Jugendarbeitslosigkeit, und das merkt man dann eben auch beim Fußball, dass es sich viele einfach nicht mehr leisten können, dass da auch mehr und mehr auf Touris abgezielt wird, und natürlich fehlt da auch so ein bisschen vielleicht die Kultur, dass da ständig Bustouren organisiert werden. Fußball ist halt nicht ganz so, ich würde sagen, Wochenende füllend wie in Deutschland, also es läuft immer so nebenbei und man sieht mehr Spiele als vielleicht in Deutschland, weil jedes Spiel einzeln übertragen wird. Aber was man in Deutschland so von Auswärtsfahrten kennt, wenn morgens um 4 der Bus in Fürth startet nach Kiel, was auch immer, Rostock, dann ist das ein bisschen mehr füllend von so einem Wochenende vielleicht als in Spanien.
Ja. Jetzt Alex. Jetzt Einspruch. Es wäre normalerweise mehr Fußball zu sehen. Ich habe erneut keine Bar gefunden, die Spiele zeigte in Sevilla. Ich habe es in der letzten Folge ja gesagt. Das war ja... während des Spiels von Betis bei Real Madrid. Ich war ja, wie gesagt, nochmal jetzt in Sevilla am Sonntag und bin da ja rumgelaufen in der Stadt mit dem Kollegen Benji König, schöne Grüße, und dem Barca-Weltredakteur, der übrigens ein Erasmus-Auslandssemester in Sevilla absolviert. Also sehr, 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 sehr geile Sache. Deswegen, er kann das bezeugen, was ich hier on air erkläre. Wir wollten am Samstag uns auch am liebsten irgendwo reinsitzen, ein bisschen was trinken. Nochmal, es waren 37 Grad und wir hatten sehr, sehr viel Zeit, weil ich schon früh angereist bin nach Sevilla und dachten uns, naja, das ein oder andere La-Liga-Spiel könnte man sich ja anschauen. Genau das gleiche Problem wieder, und wir waren diesmal nicht da, wo ich rumgelaufen bin letztes Mal, sondern ganz woanders, und wir haben wieder 70 Bars abgegrast. Keine in Sevilla hat eine Glotze und zeigt La Liga. Es ist unvorstellbar. Es ist unvorstellbar. Es macht keinen Sinn. Irgendwas ist komisch an der Stadt. Vor allem das komplette Gegenprogramm dazu, Malaga. In Malaga bin ich auch rumgelaufen. Jede Bar hatte eine Glotze und hat Fußball gezeigt. Jede, an der ich vorbeigelaufen bin.
Ja, so kenne ich es in Madrid auch.
Ich sage ja, ich kenne das in Spanien auch so. In Malaga war das so, jede Bar, da waren so viele Bars im Zentrum, vor allem eine neben der anderen, da ist alles auch neuer und so. Viele Sportsbar, viele Bars, wie man es auch aus Deutschland kennt, so fast schon schickimicki, sehr edel, sehr hip, super nice. Man hat wirklich Bock, da reinzugehen, was zu trinken. Jede zweite hatte eine Glotze und hat Fußball geschaut. In Sevilla keine Chance. Das macht gar keinen Sinn. Das ist die Stadt mit den zwei größten Vereinen Spaniens, also neben Madrid mit Atleti und Real, aber historische Riesenvereine. Also müsste es eigentlich eine fußballverrückte Stadt sein, sollte man meinen. Ja, aber bei den Gastronomen kommt das scheinbar irgendwie nicht an. Es ist verrückt.
Ja, okay. Wir bleiben noch beim Thema Gästefans und speziell eben Ticketpreise. Und da habe ich dann gleich...
Hey.
Hallo.
Wir sind Ariana.
Und Bene.
Und ihr könnt euch aussuchen, wer von uns wer ist. Wir hatten 2,5 Jahre Kinderwunschzeit. Es war wirklich eine ganz tolle Phase in unserem Leben. In der Zeit haben wir angefangen, einen Podcast aufzunehmen, darüber, wie es uns so geht und was wir da so erleben. Ja, und dann ist das passiert, womit keiner rechnen konnte, Leute. Ich bin schwanger geworden. Und jetzt ist aus unserem Kinderwunsch-Podcast irgendwie ein Schwangerschafts-Podcast geworden. Hey.
Ja, und es muss ja weitergehen. Und deswegen reden wir jetzt über so lustige Sachen wie zum Beispiel meine wahnsinnige Angst vor der Fontanelle.
Du hast Angst, dass der Kopf kaputt geht,
ne? Ja, ist wie so ein Notausknopf.
Ja. Oder zum Beispiel, dass ein Baby in sich haben sich manchmal anfühlt wie eine, sagen wir wie es ist, wie eine harte Kackwurst im Unterbauch.
Oder auch darüber, dass ich extremst beeindruckt bin, wie viele Parallelen es zwischen Hundewelpen und Kindern gibt.
Und wenn ihr darüber mehr hören wollt oder wissen, in welcher Schwangerschaftswoche ein Baby so groß ist wie ein Waschlappen, dann hört unseren Podcast Mom and Dad Jokes. Jeden Sonntag gibt es neue Folgen, überall da, wo es Podcast gibt.
Vielleicht noch eine Aufnahme. Ich hatte jetzt die letzten Tage vor dem Spiel von Real Madrid gegen Mallorca die Gelegenheit, bei so einem kleinen La Liga Zoom-Meeting dabei zu sein. Dort war unter anderem neben dem Spieler Nastasic, Neuzugang von ehemaliger Schalker, war der CEO Business vom Real Club Deportivo Mallorca. Das ist Alfonso Diaz. Der ist schon seit einigen Jahren dort, betreut aktuell unter anderem, das Stadion wird ja umgebaut, und da hatte ich ihn unter anderem schon mal gefragt, wie denn zum Beispiel die Touristen, eine der Zielgruppe jetzt auf speziell der Insel Mallorca sind, hat er auch gesagt, so, dass es klar eine ganz wichtige Zielgruppe ist, dass auch deswegen das Stadion umbauen, um dort den Touristen mehr Komfort zu bieten, um auch, da gibt es jetzt mittlerweile so eine VIP-Area bei der Eckfahne irgendwo, wo man ein bisschen schickimicki Fußball konsumieren kann, wo er klar sagt, dass Touristen auch sowas fordern, so eine spezielle Experience von einem Spiel. War ganz interessant, dass da wirklich dann es nicht nur darum geht, irgendwie die normalen Fans reinzuholen, sondern eben auch Touristen reinzuholen, dass sie dann Kooperationen haben mit Reiseanbietern, wo dann so Ticket-Packages mit angeboten werden und eben, ja, wie gesagt, verschiedene VIP-Einrichtungen. Und dann eben meine zweite Frage war nochmal speziell so zum Thema Ticketpreise und warum dann auch eben, wenn Barca, wenn Real zu Besuch kommen, 120 Euro war es letztes Jahr, als Real da war, warum da die Preise so angeschraubt werden. Darauf ist er nicht ganz so eingegangen, aber eben nochmal generell, will nicht sagen, er hat die Sache schön geredet, von wegen ist gar nicht so teuer. Ihr könnt es euch selbst anhören, er antwortet auf Englisch und ich versuche es dann nochmal zusammenzufassen. Das läuft ab jetzt.
Totally agree. This is made up of, I think it depends on the country and the way people has different experience. You can go to the cinema, you can go for a walk, or you can go to a football or to a theater, no? So it is true that the prices in Spain are high in comparison with other leagues. That is a reality. But in our case, we are in the average and below. So we are having proper prices. But it is true that on the other hand, the capacity of the stadiums, we should review if the stadiums are really big. So you are having less demand than your stadium capacity, no? So in our renovation, this was one of our key things, no? What we do. Now that we're renovating, should we increase the capacity of our stadium or not? We decided not to increase. We're increasing just 1,000 because of the geometric gave us 1,000 more, but we don't want to increase, no? We prefer the stadium sold out or full of people where you are living in the crowd and living the match in a different way. So yes, I think that this is something. The attendance, due to the COVID, it changed a little bit, as I said before. The attendance is improving. In fact, in the two games we have had here in the stadium, the attendance is better than 2 years ago. But it's something that all the clubs in La Liga are working on. And part of the CBC deal and agreement and fans are being focused on this, improve our facilities in order to change a little bit the culture. It's not normal as it will happen in Germany, in Bundesliga, where the fans go 2 hours before to have lunch, etc. Here people come 5 minutes before starting of the game. But it is true because we are not giving the proper experience to our fans, no? So this also would change the idea and the culture, and we are working on that.
Also Alfonso Diaz hat soweit gesagt, dass all das vom Land und den Leuten jeweils abhängt und was die Leute erleben wollen. Man kann ins Kino gehen, rausgehen, Fußball oder Theater. Es stimmt, dass die Preise hoch sind, aber in unserem Fall sind wir noch im unteren Bereich. Wir haben ordentliche Preise. Aha, finde ich schon mal interessant. Weiter geht's mit dem Zitat. Auf der anderen Seite sollten wir uns die Kapazität ansehen, wenn Stadien sehr groß sind, aber man weniger Nachfrage als Kapazität hat. Bei unserer Renovierung vom Stadion war das eines der Schlüsselthemen. Was wollen wir machen? Sollen wir die Kapazität sogar erhöhen. Wir haben entschieden, nein, wir bevorzugen ein volles, lautes Stadion, wo man in der Masse ein Spiel erlebt. Seit Corona steigt die Kapazität wieder etwas, aber alle La Liga-Clubs arbeiten daran. Ein Teil des CVC-Deals geht auch in den Bereich Einrichtungen, Facilities, um das Thema zu verbessern. Da hat er dann die Bundesliga als Beispiel genannt. Er sagt, in der Bundesliga sind die Fans 2 Stunden vorher da zum Essen, hier in Spanien 5 Minuten zur Anpfiff. Alex hat es eben erst bestätigt, aber wir bieten noch nicht diese ordentliche Erfahrung zu unseren Fans. Das wird sich ändern, daran arbeiten wir. Also Ticketpreise, bisschen umschifft, eher gesagt, dass Mallorca da eher günstig ist. Oh, hier kommt gerade noch ein Long Island Iced Tea, dankeschön. Und Teschekulär. Und ja, hat sich da eben gefühlt ein bisschen rausgeredet, ist da nicht ganz so auf den Aufschlag bei Real und Barca drauf eingegangen. Aber jetzt habt ihr mal zumindest eine offizielle Person gehört in den CEO-Business von Mallorca zum Thema Ticketpreise. Das bleibt ein schwieriges Thema in Spanien, aber ja, vielleicht ändert sich's ja, wenn jetzt die Fans nicht mehr nur 5 Minuten vor Anstoß ins Stadion gehen, sondern zumindest wie Alex eine halbe Stunde vorher.
Ist aber auch eine kulturelle Sache einfach, ne? Und ja, kulturell historisch gewachsene Traditionen oder Abläufe, ne, im Fantum zu ändern, ist schwierig, ne?
Weil und auch mit Wetter zusammen, logisch. In Deutschland bist du auch deswegen eher drin im Dach und in Spanien genießt es halt draußen, ne? Ja, also Fußball ist halt ein Teil des Wochenendes, vorher schön essen, trinken, danach schön essen, trinken. Und in Deutschland wird das ein bisschen anders gelebt. Naja, ich hatte mir jetzt soweit notiert, hier Betis mit deiner Aufnahme und jetzt würden wir vielleicht in der Stadt bleiben. Du hattest ja noch beim FC Sevilla noch eine Aufnahme und da ist jetzt vielleicht ein bisschen, will ich sagen, die Stimmung hat sich jetzt vielleicht mittlerweile verändert, aber wir können uns ja mal anhören, wie das sich angehört hat gegen Man City. Wollen wir uns die Aufnahme mal anhören?
Die hören wir uns mal an, wobei natürlich jetzt wieder etwas Zeit vergangen ist seitdem. Ich habe zu viel Fußball läuft, es lief auch zu viel Fußball, ich habe auch zu viel Fußball besucht, denn seitdem hat ja der FC Sevilla auch bei Espanyol gewonnen. Mhm. Aber ihr sollt ja trotzdem mitgenommen werden in Sanchez-Pizjuan, damit ihr auch Eindrücke bekommt, ne, wie wir vor Ort sind, dass man euch da ein bisschen mitnimmt, dass man euch vielleicht auch Lust macht, die Stadien selbst zu besuchen. Dafür sind wir ja da. Wir sind ja Kulturbeauftragte von La Liga quasi, oder?
Also genau, deswegen, die Botschafter,
die La Liga-Botschafter, die beiden. Und deswegen spielen wir jetzt auch, wenn es ein bisschen fast schon verstaubt ist, weil Sevilla hat zwischenzeitlich gewonnen.
Ich finde es schon noch treffend.
Aber trotzdem, damit ihr ein Gefühl habt, liebe Hörerinnen und Hörer, wie das so abging im Sanchez-Pizjuan beim bei der krachenden Niederlage gegen Man City war die Stimmung am Nullpunkt, würde ich sagen. Sehr, sehr schlecht, sehr, sehr krisenhaft. Mm. Und das hören wir uns jetzt mal an, wie das geklungen hat im Sanchez-Pizjuan. Ja. Bitte sehr.
Es ist ein ohrenbetäubender Lärm. Denn wenige Tage nach dem 0:3 gegen den FC Barcelona gab es wieder eine Klatsche für den FC Sevilla. Und am ersten Spieltag der Champions League setzt es ein krachendes 0:4 gegen Manchester City. Hört euch das an. Die Mannschaft kommt in die Kurve und wird ausgepfiffen und niedergebuht. Und jetzt schreien sie, wir sind Sevilla, die Fans. Also absolute Krisenstimmung. Der FC Sevilla wieder blutleer, ideenlos, körperlos, chancenlos und in einem sehr, sehr besorgniserregenden Zustand. Lange kann sich Lopetegui nicht mehr halten. Die Mannschaft ist ein Torso. So kann es, glaube ich, nicht weitergehen. Das ist eine handfeste, ausgewachsene Krise beim FC Sevilla.
Ja, da war die Stimmung, ihr habt's gehört, mehr als am Boden. Immerhin der FC Sevilla jetzt mittlerweile, ich will nicht sagen, hat die Kurve bekommen, es ist immer noch früh. Sie haben immer noch erst 4 Punkte aus 5 Ligaspieltagen, aber jetzt mal endlich den ersten Sieg in La Liga eingefahren. Espanyol wurde mit 3:2 bezwungen, aber das schon auch am Ende ziemlich wackelig 3:0 geführt. Dann kommt Espanyol nochmal irgendwie ran mit 2 Gegentoren. Lamela fliegt vom Platz. Aber irgendwie schweres Stück Arbeit am Ende doch geschafft. Es gibt Lopetegui noch weiter, noch ein bisschen Luft. Ich habe ja gesagt, ich glaube, bei Monchi hat er noch einiges an Kredit, aber naja, Tabellenplatz 16 ist weiter schwach von Man City deklassiert. Das war, hat jetzt keinen überrascht, dass Haaland dort weiter ausrasten wird. Jetzt geht's am Mittwoch nach Kopenhagen. Ja, letztes Jahr hat man solche Spiele in der Champions League Gruppenphase eben auch ein bisschen auf die zu leichte Schulter genommen. Die Mannschaft muss weiter jetzt einfach Charakter zeigen und sich hinter den Trainer stellen und so weiter, bla bla. Also da, alles andere als ein Sieg wäre da jetzt schon eine Enttäuschung. Aber es ist auch ein schwieriges Pflaster, Kopenhagen, glaube ich, mit der Stimmung dort.
Ja, Kopenhagen wäre übrigens auch so ein Stadion, da hätte ich auch Bock drauf. Da ist die Stimmung auch richtig geil, da ist das Stadion mega. Aber die Bierpreise nicht vergleichbar zu Andalusien.
Also da machst du eine 0 hinten dran bei dem 1-Euro-Kanier.
Ich glaube, da bekommst du, oder in Spanien bekommst du 6 Bier. Für den Preis, ja, für den du da in Kopenhagen ein Bier bekommst, ne? Mhm. Wenn kommt überhaupt, hin, ja. Aber ja, sportlich gesehen eigentlich ein Pflichtprogramm, aber was ist schon ein Pflichtprogramm für den FC Sevilla aktuell? Es fällt alles schwer, man hat es ja gerade gehört. Das war schon, es war auch erschreckend übrigens, wie also auch Lopetegis Aufstellung darauf, das wollte ich, hatte ich mir notiert, dass ich das ganz kurz bespreche. Er hat mit Isco als falscher Neun gespielt und hat Rafa Mir und Enesiri auf der Bank gelassen. Hat 2 Mittelstürmer, verzichtet auf beide, verdichtet das Mittelfeld, überlässt Man City den Ball, genau das, was sie mögen. Ja? Die können da rumzirkulieren, du hast genau gemerkt, Man City hat sich gedacht, ja cool, ja, dann machen wir unser Ding. Haben da locker runtergespielt, hatten alle Ruhe der Welt.
Du bist halt ein hoffnungsloser Isco-Fan.
Also im Moment, nichts gegen Isco. Ich fand ihn, er hat immer noch diese Klasse am Ball und so. Aber Isco, falsche 9 zu Hause gegen Man City, das ist ja ein kleines Armutszeugnis. Das ist ja eine Ansage an die Mannschaft. Ja, wir wollen heute lieber tief stehen und bitte nicht gegen zu hoch verlieren. Ja, bitte nicht zu hoch verlieren. Und genau so kam es ja. Verloren haben sie und hoch aber auch noch. Also deswegen, da muss ich schon Lopetegui auch die Taktik oder die Aufstellung ankreiden. Er hat dann recht früh gewechselt, aber sie waren sehr, sehr mutlos teilweise, ängstlich, haben nicht an sich geglaubt und das hast du auch im Stadion wieder gespürt und du saßt auf der Tribüne und hast gemerkt, es gibt kein Feuer auch bei den Fans, die wissen alle, wir werden heute eh verlieren, guck mal, die können nichts, die haben Angst, Krise, das hat mir schon Sorgen gemacht, muss ich ehrlich sagen.
Ist ja auch keine Schande, gegen Man City ein paar Gegentore zu kassieren, aber ja, was die Stimmung gerade um den Club angeht, ist schwierig. Jetzt haben sie zumindest das erste Erfolgserlebnis eingefahren, aber es muss jetzt auch so weitergehen. Also da sind wir mal gespannt jetzt gegen Kopenhagen. Wo wollen wir denn weitermachen bei den wenigen La Liga-Clubs, die wir noch zu thematisieren haben? Du hast ja noch eine Aufnahme bei Cadiz später. Wir können aber auch erstmal mit dem großen Thema bei Rayo weitermachen. Ich glaube, das brennt, glaube ich, vielen oder wollen viele hören. Oder was meinst du?
Ich würde sagen, machen wir mit Cadiz weiter, weil Übergang von Krisenclub zu Krisenclub oder Stichwort Krisenclub zu Krisenclub, das passt, glaube ich, ganz gut. Denn genau dieses Gefühl hatte ich tatsächlich bei Cadiz auch. Dass wirklich, eine Fanbase, ein Stadion, das sich vorab fast schon ergibt oder das keine Hoffnung hat, weil sie sieht, die Mannschaft ist so hoffnungslos.
Da war doch genau gegen Barca keine Niederlage jetzt seit dem Aufstieg, den vier Spielen trotzdem.
Nichts. Das war ein Stadionbesuch, im Endeffekt kannst du dir den fast schon knicken im Nachhinein. Also, es hat mir nichts gegeben, klar, die Sache mit hier dem Verunglückten und so, das kommt jetzt gleich noch, aber so grundsätzlich, ich wollte aufs Sportliche ganz kurz eingehen, Cadiz wird sang- und klanglos absteigen. Lege ich mich wirklich jetzt schon am fünften Spieltag fest. Sie sind Tabellenletzter, sie haben alle fünf Spiele verloren, sie haben minus 14 Tore und sie haben 0 Punkte und 0 Tore und allein das 0 Tore leckt mich am Arsch. Nils, die können keinen Fußball spielen. Die wissen nichts mit dem Ball anzufangen.
Ging doch mit Sergio in der Rückrunde.
Genau, das ist ja. Deswegen hätte ich ja gedacht, dass sie die Klasse halten. Aber Alter, ich war jetzt bei Sevilla Barça, bei Malaga Albacete, bei Sevilla City, bei Cadiz Barça und bei Betis Villarreal. Was haben all diese Mannschaften gemein, beziehungsweise was ist der Ausreißer, besser gesagt? Eine all dieser Mannschaften kann kein Fußball spielen. Und das ist Cadiz. Die Spanier lieben normalerweise ihren Spielaufbau von hinten heraus, ne? Wissen, was mit dem Ball anzufangen. Alle sind technisch stark. Auch in der zweiten Liga siehst du Spieler bei Malaga, die richtig gut mit dem Ball sind, die so klassische offensive Mittelfeldspieler, zentrale Mittelfeldspieler von Spanier sind, die gut am Ball sind. Cadiz null. Die können kein Fußball spielen. Die wissen nichts mit dem Ball anzufangen. Die haben keinen Offensivplan. Ich lege mich fest, die werden sang- und klanglos absteigen, wenn sie so weitermachen. Und ich sehe da nochmal, Sergio hat letztes Jahr in den, was waren 17 Spiele oder wie viel, 14, keine Ahnung, wie viel er in Charge war, hat er das Optimum aus der Mannschaft rausgeholt. Die waren ja wie verwandelt. Plötzlich haben sie gepresst, sind gerannt. Ist wieder weg.
Nicht mehr nur 20% Ballbesitz.
Alles ist wieder weg. Die haben alles verloren, zumindest gegen Barca in dem Spiel. Da war nichts zu sehen von irgendwas, was mit Erstligafußball zu tun hat. Abstiegskandidat Nummer 1.
Hören wir doch erstmal rein, oder ist das dann schon das Abpfiff-Fazit mit dem anderen Thema, oder?
Nee, ich glaube, wir spielen mal kurz hier ein bisschen nur bevor es losgeht, weil das Kick-Off-Fazit, das ist ja leider von diesem tragischen Unfall dann überschattet, oder von diesem Zusammenbruch des Fans, das kann ich auch jetzt in Ruhe erzählen, was passiert ist, das brauchen wir nicht als Fazit machen. Ja. Also ein bisschen vorm Kick-Off, ein bisschen Stimmung, spielen wir jetzt mal ein.
Hola y muy buenas aus Cádiz. Tiki-Taka on Tour, Tiki-Taka im Stadion, heute in Cádiz im Estadio Nuevo Mirandilla beim Spiel des FC Cádiz gegen den FC Barcelona. Und das ist nicht nur irgendein Ligaspiel, es ist ein ziemlich bedeutendes, sehr wichtiges Ligaspiel, nämlich für den heimischen FC Cádiz, denn heute ist großer Geburtstag. 112 Jahre Cádiz wird heute gefeiert, seit Gründung des Vereins. Und dafür hat kein geringer als Cádiz-Legende Mágico González den Kickoff ausgeführt. Also gegen Barca ist das bisher sieglose Cádiz heute ganz sicher besonders motiviert. Und Barca, wahrscheinlich etwas weniger motiviert, denn in 3 Tagen ist ein großes Spiel für Barca, steht ein großes Spiel für Barca bevor, nämlich in München beim FC Bayern. Und deswegen wird kräftig rotiert. So ist unter anderem Lewandowski nur auf der Bank. Mal sehen, was hier im Nuevo Mirandilla so passieren wird. Ob Cádiz seinen ersten Punkt oder mehr einholen wird oder ob Barca die Pflichtaufgabe erfüllen wird.
So, also das habt ihr vor dem Spiel mal ein bisschen mitbekommen, aber das Spiel an sich ist ja schnell zu Ende erzählt, wirklich schnell. Cádiz hoffnungslos, chancenlos, hat keine Ahnung von diesem Sport. Ich sag's jetzt einfach mal. Extra hart jetzt, weil das war viel zu wenig.
Arme Cádiz.
Wart
noch dahin, Leute, echt. Diese Saison
müsst ihr wir drücken ihnen ja beide die Daumen, aber es war ein Arme. Fußballerisch ist da nichts. Die können keinen Fußball spielen. Da waren ja nicht mal irgendwelche gefährlichen Konter oder dass du sagst, gefährliche Ecken oder dass sie an sich glauben. Da war nichts. Egal. Ja, ich wiederhole mich sowieso. Sorry. So. Und dann wurde es natürlich, und dann Barca hat das gemerkt, Barca hat 9 Spieler rotiert, klar, jetzt kommt Bayern, und Barca hat auch gemerkt, das war fast ein Real Madrid-Auftritt von Barca. Die haben gemerkt, 40%, heute fahren wir im zweiten, maximal im dritten Gang, machen ein bisschen locker, die können eh nichts, wir werden das gewinnen.
Aber hat der erste auch nicht gereicht, also
ja, genau.
55 Minuten 0-0.
Ja, war aber auch nur, weil Memphis wieder blind war, ne? Den einen hättest ja du mit deinem dritten Cuba Libre gemacht, ey. Naja, egal. Auf jeden Fall haben sie ja dann trotzdem locker das 1-0 gemacht. Dann kam der Lewandowski, der weiß natürlich direkt, wo das Tor steht, 2-0 gemacht, das Spiel war sowieso rum. Du hast sofort gemerkt, da wird nichts mehr gehen, niemand mehr auf dem Platz oder auf den Rängen glaubt an irgendwas. Also leider, es plätscherte ja dann zu Ende und dann leider kam... Ja, dieser tragische Zusammenbruch. Kurz erzählt aus meiner Sichtweise, du wusstest nicht, was passiert. Man ist unfassbar weit oben, also man ist auch im Cadiz wieder unterm Stadion, komplett unterm Dach. Super steil, tolle Sicht, aber du bist sehr, sehr weit oben, also sehr weit weg von allem. Und du merkst, es geht ein Raunen durchs Stadion. Also irgendwas, es grummelt irgendwas, die Leute stehen auf und gucken und werden unruhig und du weißt ja nichts, was passiert und merkst dann plötzlich, dass irgendjemand so hinter das Tor zeigt, so halb links. Der Schiedsrichter staut dann dorthin und irgendein Spieler zeigt dorthin und sie reden so ein bisschen und dann rennt der Schiedsrichter an die Seitenlinie und zeigt auch dahinter und dann guckst du natürlich dahinter das Tor und dann merkst du, oh, irgendwas ist da, bei den Fans ist da so Bewegung im Block, irgendwas passiert da. Und dann irgendwann kamen die Medizinmänner, ne, die Medical Team, und dann hast du halt gemerkt, oh Scheiße, da muss was passiert, da muss ein Fan was passiert sein, ne, und das Spiel war dann unterbrochen. Die Spieler standen alle so rund um die Mittellinie, außer eben Ledesma, der stand quasi an der Seitenauslinie am nächsten dran. Und dann kamen immer mehr Medical Assistance Team Mitarbeiter und stürmten dann in den Block und haben sich dann formiert so in so einem Kreisel und dann wusstest du, okay, da ist jemand zusammengebrochen und da passiert was richtig Schlimmes, offenbar Leben und Tod, ne? Offenbar wird da einer wiederbelebt. Und das ging fast eine halbe Stunde. Dann hat ja Ledesma diesen Defibrillator geholt, ist an die Seitenlinie gestürmt, ist über einen halben Platz, hat das Ding in den Block geworfen, aber du konntest es von meiner Sicht auf der Pressetribüne wirklich nur erahnen. Ja. Es gab keine Durchsage, es gab keine Info. Die Pressevertreter wussten selber nicht. Die eine neben mich hat gefragt, was passiert? Oh, was war da? Hast du eine Ahnung? Keiner wusste irgendwas. Und währenddessen dieses beredte Schweigen, ne? Dieses Grummeln, dieses Besorgte. Also so ein Scheißgefühl, so ein und natürlich so schlimm, dass du weißt, da kämpft wahrscheinlich jemand ums Leben oder vielleicht schlimmer sogar, es ist schon zu spät. Ja. Du weißt es ja nicht, du kannst es nur erahnen.
Ja, richtig schlimm. Dreimal wiederbelebt, oder? War am Ende.
So, also. Ich weiß nicht, wie viel Mal, weil nochmal, wir haben nie eine Info bekommen. Die Zeit ist...
Wahre Geschichten. Echte Liebe. Darum geht es im neuen Podcast True Love der beiden Journalistinnen Lynn und Leo. Die beiden kennt ihr vielleicht schon aus dem erfolgreichen True Crime Podcast Mord auf Ex. Und jetzt erfinden sie ein neues Genre. True Love. Es geht um wahre Geschichten über Freundschaft, Familie und die ganz große Liebe. Unter anderem geht es um Bonnie und Clyde, Kaiserin Sissi und Prinzessin Diana, aber auch um einen Jungen, der seine Mutter am anderen Ende der Welt sucht. All diese Geschichten haben genauso viel Spannung und Emotionen wie jeder True-Crime-Fall. Aber hier gibt es dazu noch ganz viele warme Gefühle. Ab jetzt gibt es jeden zweiten Freitag eine neue Folge True Love, überall, wo es Podcasts gibt.
Rumgegangen, 20 Minuten waren rum und irgendwann dann... gab es eine einzige Durchsage des Stadionsprechers, das Spiel wird pausiert, die Spieler gehen in die Kabine. Dieser eine Satz war der ganze Satz, den wir eine halbe Stunde lang hatten, im ganzen Stadion. So, okay, dann kannst du dir natürlich denken, du siehst dann weiter, wie da ne, assistiert wird von den Medizinmännern etc. Ja. Und dann plötzlich stehen so der Schiedsrichter, ein paar Offizielle von La Liga stehen auf dem Feld und schauen plötzlich zu uns auf die Haupttribüne und zeigen so mit dem Finger nach oben und plötzlich stehen alle auf der Haupttribüne auf und blicken nach unten, war da ein weiterer Vorfall.
Was?
Offenbar ist auch auf der Haupttribüne jemand kollabiert, weil dann plötzlich alle auf die Haupttribüne gezeigt haben, von unten aufs Spielfeld und da sind wieder die irgendwelche Ärzte sind dann auf die Haupttribüne hoch und haben sich da nochmal um einen formiert.
Was?
Ja.
Das habe ich jetzt noch gar nicht
gehört. Genau, es war ein zweiter Vorfall, während der andere um sein Leben kämpfte, hinter dem Tor, rechts von der Haupttribüne aus, war auf der Haupttribüne unter mir. ich konnte es wieder nur erahnen, weil das viel zu steil ist, war auch noch irgendjemand zusammengebrochen, umgefallen, zusammengekippt, keine Ahnung. Alter, richtig krass. Ey, absolut, du wehnst dich wie im falschen Film und du hast keine Infos. Und dann irgendwann ab und zu brandet natürlich ein Applaus auf, aber du hast keine Ahnung warum, weil du kannst nichts erkennen. Das war ja unter mir dann. Also Applaus vielleicht, weil der eine aufgestanden ist. Offenbar Applaus, weil der eine Arzt dann ja scheinbar vielleicht einen Daumen nach oben gezeigt hat, also von wegen, er lebt noch oder so, aber du kannst all das nur erahnen und du weißt nicht wirklich, was passiert. So eine surreale Story, Nils, so ein surreales Spiel, alles seltsam, alles komisch, puh, richtig, richtig hart.
Ja, immerhin hat ja dieses die große Story ist ja, dass das Teamwork da geklappt hat. Also das sind ja natürlich tolle Bilder, wenn hier Ledesma da den Defibrillator holt, von der einen Seite auf die andere Seite wirft, den Medi von Barca zuwirft. Das ist natürlich schon mal toll und lobenswert. Dann fragt man sich eher, warum hatten die Sunnies da keinen Defibrillator oder warum hat er da nicht irgendwo gehangen? Gibt ja mittlerweile Staatenflughäfen, wo da überall alle 100 Meter einer hängt. Egal. Kuriose Szenen am Ende, aber es gab ja dann das, was man gelesen hat. Happy End. Auch wenn viel gekämpft wurde, dass der Fan zumindest von dem ersten Vorfall noch lebt, aber viel mehr weiß ich da jetzt auch nicht. Also.
Tatsächlich haben auch wir auch nach dem Schlusspfiff, also mussten dann wieder mit dem Aufzug runter und es gab nur eine Info, bevor ich auf die Pressekonferenz bin, gab es nur eine Info von dem Offiziellen von Cardis. Er wurde mit Puls abtransportiert. Das war der einzige Satz, den wir gehört haben. Mehr Info gab es für mich zumindest nicht, für uns nicht. Es gab keine offiziellen Info, niemand wusste was. Es war natürlich unfassbar viel Hektik, kannst du dir vorstellen. Die Spieler haben keine Interviews gegeben. Es gab keine Interviews nach dem Spiel. Es gab nur die PK. Und ich glaube, nur Xavi hat sich, weil der Trainer ja muss, aber die Spieler müssen ja, glaube ich, gar nicht. Bin mir da nicht sicher, auf jeden Fall.
Ja, aber auf dem Feld schon eigentlich, glaube ich, von der Zone her, den Rightholdern.
Also die Info im Stadion war, und per Pressesprecher, die Spieler werden keine Interviews nach dem Spiel geben. Und bis ich runtergefahren bin mit dem bescheuerten Aufzug, hat die Pressekonferenz nicht nur schon längst begonnen, obwohl ich 2 Minuten nach Abpfiff eigentlich fertig war mit meiner Arbeit, sondern die Pressekonferenz war eigentlich schon vorbei. 2 Fragen habe ich noch erlebt und jetzt kommt's. Alle waren offenbar so aufgeregt und so hektisch. Security wollte uns nicht auf die Pressekonferenz lassen. Die Pressevertreter, die Journalisten. Nein, ihr dürft da nicht rein. Ja, Alter, wir sind Pressevertreter, wir sind Journalisten. Mein Job. Nee, der wollte uns nicht reinlassen. Der wollte am liebsten, dass das Stadion evakuiert wird, dass jeder heimgeht, dass bloß dieser Abend so schnell wie möglich endet. Es war alles so hektisch, so aufgebraust, so chaotisch. Ganz, ganz, ganz komischer Abend.
Schade.
Stadion.
Also, schade ist jetzt für dein Stadionerlebnis schade, aber hoffen wir mal, dass es der Person gut geht, den beiden Personen, wenn da wirklich noch dieser zweite Vorfall war. Und dann ist das Thema ja eigentlich schon vorbei. Und wir gucken mal, Barca. Weiter jetzt, sind es jetzt 17 Spieltage ungeschlagen in der Liga. Chapeau dafür, wenn man dann auch noch Lewandowski und Co. einwechseln kann und der hat einfach Bock. Das ist, macht einem natürlich ein bisschen Angst. Jetzt gab es auch das 5-1 gegen Pilsen. Jetzt ist Lewandowski zurück in München, um da ein bisschen Champions League-Prognose rauszuhauen. Sind die Bayern denn jetzt, haben sie einfach keinen Bock auf Bundesliga und haben sie dann jetzt mal Bock auf Barca und es gibt jetzt wieder den Bayern-Sieg oder glaubst du wirklich, dass da Barca was reißen kann, Rache üben kann für 8-2 und so weiter?
Also grundsätzlich, was ich so mitbekommen habe, bei allen Top-Mannschaften, die Handbremse war stark angezogen. Bei Barca war sie brutal angezogen, hat natürlich locker gereicht. Bei Real Madrid war sie angezogen, was ich so mitbekommen habe. Nur am Rande, völlig am Rande. Ich habe es irgendwann, da hatte ich Wi-Fi in der Burger-Bar und habe es auf The Zone am Handy geschaut. Gibt ja kein Geo-Dingsbums mehr. Also du kannst ja dein deutsches The Zone-Konto in Spanien.
In der Türkei nicht.
In der Türkei nicht.
Also Spanien geht ja.
In Spanien kannst du ganz normal dein deutsches The Zone-Konto nutzen. Dank Wi-Fi habe ich so die letzte halbe Stunde von Real Madrid gesehen. Na, es ist ja auch vor sich rumgeplätschert. Ne? Kann man ja... Eigentlich brauchen wir es gar nicht besprechen, das Spiel war ja arschlangweilig, aber ich wollte nur sagen, bei Real Madrid hast du die Handbremse gemerkt und bei Bayern glaube ich auch, dass du einfach weißt, ey, 2 Tage später ist ein super wichtiges Champions League-Spiel, wir spielen zu Hause gegen Stuttgart, die könnte man eigentlich auch mit 70% schlagen und dann führst du 2-1 und du merkst ja, es läuft ja, wir schlagen sie mit 70%, nur, da Da kam halt dieser späte Elfmeter aus dem Nichts. Deswegen hast du halt die Punkte geteilt und dann hast du es natürlich verpatzt, deine Generalprobe. Mhm. Und dann ist es natürlich nicht gut, wenn du, ich glaube, das dritte Unentschieden in Folge der Bayern. So. Und wenn du dann quasi,
in der Bundesliga,
genau, wenn du gewinnst, juckt es keinen, ob du mit 30%, mit 70% im dritten Gang oder was, oder mit 9 Rotationen wie bei Barca, völlig wurscht, dann hast du alles richtig gemacht. Aber wehe, du gewinnst eben nicht. Dann hängt der Haussegen schief und dann sind wir beim Thema, oh, die Bayern sind angeschlagen, Barca ist top drauf, ja, da geht ja was. Und das ist, glaube ich, so aktuell die Gefühlslage, ne?
Das ist eine gefährliche Ausgangslage, dass die einen jetzt denken, oh cool, jetzt können wir mal Rache üben. So mega überzeugend war ja Bayerns 2-0-Sieg gegen Inter jetzt auch nicht. Hat ja Inter auch die eine oder andere Chance vergeben. Aber bin schon mal gespannt, wie sich jetzt das Bundesliga-Gesicht zu dem Champions-League-Gesicht der Bayern unterscheidet. Aber klar, dass jetzt Barca auch mehr Qualität hinten wie vorne hat, das alte raus und jetzt die neue Viererkette mehr funktioniert als vorher. Das vorne hast du einfach so viele Waffen und Möglichkeiten. Da bin ich schon ziemlich gespannt drauf, wie das dann aussieht. Aber es kann, glaube ich, wirklich ein 4-0 auf der einen Seite werden, aber auch ein 4-0 auf der anderen Seite.
Nein, meinst du nicht? Genau das glaube ich eben nicht. Okay. Also mein Tipp ist unentschieden. Übrigens, weil ich glaube, sie werden sich doch auf Augenhöhe duellieren. Ja. Und der Barca-Sieg in München, der wäre schon krass. Sie haben ja, ich glaube, sie haben gegen keinen anderen europäischen Verein eine schlechtere Bilanz der FC Barcelona als gegen den FC Bayern München. Und noch nie in München gewonnen, wenn ich mich nicht täusche. Von daher Angstgegner ohne Ende, zuletzt ja zweimal 0-3, dann dieses 2-0 damals in Lissabon. Achso, okay, habe ich jetzt
vergessen.
So, also von daher absolute Angstgegner, du hast einiges wieder gut zu machen, aber du hast natürlich unfassbar viel Respekt und in Stuttgart at home, ja, da spielst du mit Handbremse die Bayern, aber jetzt werden sie rausfeuern. Ja. Aber Barca ist so gut drauf, Barca hat Selbstvertrauen, Barca hat Lewandowski, der für mich...
Aber kein Jan Sommer.
Aber einen Ter Stegen, der in Topform auch ist in der Saison. So.
Auch wieder ganz gut.
Und nicht nur Lewandowski, sondern Dembélé, Rafinha. Also allein dieses Trio ist so, so top drauf. Deswegen, ich glaube, da geht was. Aber ein Sieg wäre dann schon krass in München. Also das wäre natürlich ein grandioses Ausrufezeichen, aber käme wahrscheinlich schon auch früh. Von daher ein Unentschieden könnte ich mir sehr, sehr gut vorstellen. Wahrscheinlich können auch beide Vereine mit einem Unentschieden leben, wenn man ehrlich ist.
Ja, okay. Da freuen wir uns doch drauf dann.
Und ja.
Barca in München anstellt
und natürlich vor Ort. Ich wollte gerade sagen, wer ist wieder vor Ort? Ich krieg ja nicht genug vom Fußball. Ne? Ich fahre natürlich wieder runter. Ich bin akkreditiert. Das erste Mal in München akkreditiert. Ich bin gespannt. Warst du schon mal?
Ist der geilste Pressebereich.
Echt?
Also,
echt?
Was es da an Buffet gibt, Alter, weiß wie ums Essen. Darf man jetzt, man muss ja jetzt professionell sein, das ist sehr schön. Und,
nee, du kannst, Moment, aber wir sind ja genau dafür, dass wir Einblicke auch hinter die Kulissen liefern. Und das wollte ich noch erzählen, das hatte ich völlig vergessen. In Spanien gibt es nichts zu essen und zu trinken für die Journalisten normalerweise.
Eine Flasche Wasser mal.
Genau, wenn du Glück hast, gibt es eine Flasche Wasser. In Sevilla gab es eine Flasche Wasser, tatsächlich.
Espanyol hatte ich nichts.
Also gegen Barca. Ja. Bei Champions League weiß ich es nicht, weil bei Sevilla, Man City war ich nicht akkreditiert, da war ich auch nur als Fan. Gegen Barcelona im absoluten Top-Spieler Ligas gab es einen Kühlschrank mit stillem Wasser. That's it. Diese typischen kleinen stillen Wasser, diese 0,25er, die blauen Flaschen. Genau, die man aus Spanien kennt, die im Supermarkt, ich glaube, 25 Cent kosten. In Spanien, und ich habe mich auch schöne Grüße an Fabian Pakulat, ne, der Kollege aus Malaga, mit dem habe ich genau über dieses Thema unterhalten, er hat mir das völlig bestätigt, es ist völlig unüblich, in spanischen Stadien gibt es nichts zu essen und nichts zu trinken außer dem Wasser, nicht mal Kaffee, Alter, Kaffee, wir müssen da arbeiten, da könnte man ja verlangen, dass man sagt, naja, die müssen aufmerksam sein, hellwach, stressig, dies, das, wenigstens, wir stellen ihnen wenigstens einen Kaffee hin und von mir aus ein paar scheiß Oliven, Alter, oder irgendwas. Nichts. Ja, das ist typisch Spanien.
Schon auch Corona-bedingt noch da ein kleiner aber war vorher im Bernabéu auch
nie. Das ist nicht üblich. Und das Gegenprogramm ist ja in Deutschland. Da gibt's immer Buffet, Essen, Trinken, Radler, Bier, Cola, Fanta, normalerweise Kuchen, sogar Kaffee, kenne ich alles, selbst in der zweiten Liga.
Du hast beim FC Bayern wirklich verschiedene Gänge, vorm Spiel, in der Halbzeit, nach dem Spiel.
Echt,
Das ist
spannend.
Zweimal hat mich umgehauen.
Da. Ich glaube, ich esse den ganzen Tag nichts.
Sei echt früh da. So früh wie möglich, so lange wie möglich. Das lohnt sich. Aber du kannst halt da nichts trinken, wenn du irgendwie noch Auto fahren musst danach. Aber auch sonst genug zu trinken.
Ja. Aber nee, ich bin gespannt. Ich habe auch viel Gutes gehört. Und ich glaube, die Bayern sind auch mit der professionellste Verein. Also ich habe jetzt schon das Ticket bekommen. Zugeschickt. Sie schicken dir auch per Mail die Infos zu, wo du hinfahren musst, was du machen musst, WLAN, Wi-Fi, dies, das, alles wird einem schon zugeschickt, so wie man sich es eigentlich erhofft, erwünscht.
Man kann bei den Bayern bestimmt viel kritisieren, aber Pressebereich, Kontakt und so das Ganze, das geht nicht besser. Also habe ich auch noch nirgendwo anders besser erlebt. Das ist schon rekordmeisterwürdig. Naja. Wir hatten jetzt auch viel Barca, wir haben noch ein paar andere Themen. Ich würde auch noch mal kurz, wenn wir eh schon die Champions League Prognosen dazwischen durchgemacht haben, dann frühstücken wir noch schnell hier Real Madrid ab. Ihr habt ja bestimmt schon alle viel, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, in der dritten Halbzeit aus der Türkei gehört. Das war ganz lustig, auch wenn es zwei Teile waren. Ihr könnt es euch auf YouTube noch mal anschauen. Es war, wie erwartet, ein an sich schwieriges Spiel, weil Mallorca, ich hatte schon mal angekündigt, das aggressivste Team der Liga, das auch ein bisschen dirty spielt, aber irgendwie ist das Agüeres Ding mittlerweile, dadurch haben sie Erfolg. Muriqi hat auch Erfolg, weil er einer der stärksten Kopfballspieler ist, das hatte man irgendwie nicht auf dem Schirm. Mondi und Groß gegen ihn gestellt statt Rüdiger, egal, am Ende war es ein, ich nenne es Sieg aus der Zukunft, weil die Jungen, die Neuen haben es gedreht. Es gab Golassos von Valverde, von Vinicius, von Rodrigo, traumhaft, hat richtig Bock gemacht, auch noch Rüdiger am Ende getroffen. Das war da schon mal beeindruckend. Real Madrid macht aktuell richtig Lust. Ich habe es gesagt, in der dritten Halbzeit kann man sich anschauen. Es gibt, egal wer spielt, ob im jungen Alter, da hat auch Ancelotti einen ganz guten Mix gefunden, auch wenn Asensio das nicht schmeckt. War viel Pech dabei, weil es gab dann kein weiteres Wechselfenster mehr, als sich Lucas Vazquez verletzt hat. Den Artikel könnt ihr anschauen nach Asensios Ausraste. Der hat dann so Flasche um sich geworfen, sein Leibchen, aber ja, blöd gelaufen, aber hätte er wechseln können. Ja, und jetzt eben Richtung Champions League. Real Madrid ja auch mit einem 3-0 bei Celtic gestartet, waren jetzt 7 Pflichtspiele schon und 7 Siege, ziemlich spektakulär. Mittwoch kommt Leipzig. Ja, da hatte ich mir bisher nur gegen Schachtür angeschaut, was die da an Fehler sich geleistet haben. Also auch könnte man fast sagen, gegen den Trainer gespielt haben. 1-4 verloren. Ja, jetzt kommt Rose mit Ankündigung gegen seinen Ex-Club, gewinnt 3-0. Das ist auch nicht ganz unverdient. Sind die jetzt noch krasser motiviert? Sie bleiben natürlich erstmal nur der 10. der Bundesliga, aber da sage ich erstmal, eine angreifende Mannschaft, aktive Mannschaft liegt Real Madrid da eher als dieses sehr destruktive Mallorca oder auch wenn es Cadiz oder Getafe ist und so weiter. Deswegen glaube ich, geht es erstmal darum, RB, den Dosenclub irgendwie neutralisieren, das Pressing, deswegen Kroos und Modric aufstellen, erstmal auf sicher spielen und dann mal gucken, wenn die merken, irgendwie hier in diesem verrückten Stadion geht gar nicht so viel, wir machen zwar das Spiel, wollen zwar irgendwie, sind motiviert wie Spiele unseres Lebens, weil wir waren noch nie im Bernabeu, aber dass dann irgendwann die Lust, die Motivation ausgeht, die Luft auch weggeht und dann kann man immer noch einen Kammerwinger einwechseln. Ich bin gespannt vorne. Mittelsturm war jetzt gegen Mallorca Hazard. Benzema ist immer noch verletzt. Vielleicht schafft er es zum Derby am Wochenende. Unwahrscheinlich, ob da jetzt nochmal Hazard startet oder ob Rodrigo ins Zentrum gezogen wird und dafür dann Valverde rechts außen startet. Also das ist noch so ein bisschen die Sache. Hazard lieber nochmal, um ihm das Vertrauen zu geben, aber Rodrigo ist da eben aktuell viel effektiver und hat einen besseren Lauf und Valverde kann man aktuell eigentlich auch nicht rausnehmen. Also da sind noch ein paar offene Fragen für das Spiel gegen Leipzig. Freue mich drauf, wird das dann wieder hier von der Türkei aus sehen, sofern ich irgendwie einen Stream finde. Wie gesagt, The Zone sieht man aktuell nichts hier in der Türkei, außer Wrestling oder sowas sieht man in der The Zone-App. Und da freue ich mich auf das erste Aufeinandertreffen zwischen Real Madrid und Leipzig. Dann in Leipzig bin ich dann auch vor Ort Ende Oktober. Und jetzt haben wir auch die Themen. Ich glaube, du hattest keine Aufnahmen mehr.
Nee. Was willst du noch? Ich will noch was zum Spiel sagen. Oh, bitte, falls ich da verkehren. Ja? Monolog beendet.
Ja, sorry.
Erstens, Hazard wird nicht in einem sehr, sehr wichtigen Champions-League-Spiel von Beginn an starten.
Es ist doch kein sehr wichtiges Spiel, Alter.
Also natürlich ist es ein sehr wichtiges Spiel. Das ist Champions-League-Gruppenphase gegen Leipzig. So, wenn das die Madridismo- und Madridista-Einstellung ist, ja, dann wird es sehr, sehr schwer gegen RB Leipzig. Wenn die alle so denken wie du, dann gibt es wieder so ein Schlendrian-Ding gegen Sheriff und Schachtjo, ganz genau. Und das ist ja immer die Gefahr. In der Gruppenphase neigt der das große Real Madrid ja zum Schlendrianen, ja, immer mal wieder. Und das kannst du dir gegen Leipzig nicht erlauben, weil die haben richtig Klasse. Da muss Werner nur einmal entwischen, gut, er schießt oft daneben oder steht im Abseits, aber fünfmal steht er im Abseits, viermal schießt er daneben und einmal ist er dann vielleicht ja doch drin, wenn er abgefälscht ist
der
oder so.
Deutsche Morata.
So, oh, schön, nice, gefällt mir. Nee, ich halt mehr von Morata, aber mehr Speed hat Werner.
Ja, ja.
So, und die Klasse ist ja trotzdem da, der Forsberg ist jetzt auch nicht ganz blind. Szoboszlai ist so ein geiler, oder hat so eine geile Schusstechnik gegen BVB, das Ding. Also ich würde aufpassen, dass man da den Gegner nicht unterschätzt. Und ich glaube auch, Real Madrid könnte da ein bisschen in die Falle tappen, weil Leipzig Tugenden hat, die Real Madrid sehr wehtun können, nämlich nach Ballgewinn umschalten. Also giftig im Mittelfeld sein, abwarten, aber dann quasi an der Mittellinie pressen, Balleroberung und Werner auf die Reise schicken, zum Beispiel. Und das könnte Real Madrid sehr wehtun. Und
klingt doch nach Liverpool, nach City.
Jetzt wart doch mal ab. Ja. Und, der Talisman, der Goalgetter ist nicht dabei, Benzema. So, und ohne den ist diese Mannschaft einfach erheblich geschwächt und hat eben nicht den einen, der ihn immer den Arsch rettet. Also ich erwarte wirklich ein knackiges Spiel, muss ich ehrlich sagen. Ja, weil Real
ist jetzt 5 Spiele in Folge getroffen.
Ich sag ja nicht, dass er nicht treffen wird oder dass Real verlieren wird, aber ich sag nur, das wird nicht so locker, wie du es mir hier auf die leichte Schulter nimmst.
Nein, ich habe auch nicht locker gesagt. Ich sag nur erstmal das Pressing neutralisieren.
Also wer, auf Sicherheit. Wenn Ancelotti auf Hazard von Anfang an setzt, dann ist das die Ansage an, ja, das wird schon locker.
Ja, kann ich jetzt auch nicht widersprechen. Geht nur darum, dem einen willst du ein bisschen Vertrauen geben, aber eigentlich effektiver
wäre Rodrigo vorne. Weiß ich doch. Nee, aber vorne, das Thema hatten wir vor, ich glaube, 2 Folgen, mir fehlt da vorne der Ersatzmann. Ne? Ja, die Nummer 9b, weißt du?
Cavani.
Genau. Der muss ja nicht, irgendjemand ist ja wurscht. Ist ja wurscht. Also auf jeden Fall, ich freue mich auf das Spiel. Es sind beide Kracherspiele in der Champions League für mich. Das wird nicht so leicht für Real und auch nicht leicht wird es für Atletico in Leverkusen.
Aber stimmt, das andere
deutsche Spiel. Da ist ja auch noch was. Da ist ja auch noch ein Spielchen.
Mal mir. Ja,
ja.
Wo soll man da jetzt anfangen? Weil allein ihr letztes Champions League-Spiel war ja schon. Oder generell denkt man ja, oder könnte man sagen bei Atletico, Leute, ihr braucht die erste Stunde euch gar nicht anschauen, schaltet ab der 62. Minute ein, dann seht ihr die Griezmann-Einwechslung, dann geht's auch meistens danach ein bisschen mehr ab, weil er doch einfach der beste Spieler ist und auch schon eine ganz gute Saison eigentlich spielt, auch wenn er immer nur eine halbe Stunde zum Einsatz kommt. Aber gegen Porto hätte man sich ja die 90 Minuten sparen können und dann 91. Minute, 1-0 Hermoso, dann in der 96. verschuldet er einen Elfmeter, 1-1 und in der 101. Minute, 11 Minuten Nachspielzeit, fällt noch das 2-1. Das schon mal Wahnsinn. Jetzt gegen Leverkusen, ich weiß nicht, die in Brügge verloren sind, Vorletzter in der Bundesliga. Riecht doch wieder nach so einem richtig schönen 0-0, oder?
Oder 0-1. Griezmann.
Echt?
In der
Griezmann.
82.
Ne? Nach Einwechslung.
Ja, oder? Also schon ein bisschen. Ja.
Ich weiß.
Also, sind, glaube ich, übrigens schon 4-mal in der Champions League aufeinander getroffen, die beiden. Die treffen sich.
Och, was?
Die treffen
sich. Jetzt zum ersten Mal getippt.
Nee. Im Achtelfinale gab es ein berühmtes Elfmeterschießen. Ich glaube, wann war das? 14-15? Da ist Atleti nach Elfmeterschießen weitergekommen. Noch im Calderon. Ich glaube, Kiesling an die Latte geschossen oder irgendwie sowas. Dann haben sie sich nochmal im Achtelfinale getroffen. Ich glaube, 2-3 Jahre später. Da hat Atletico sich mit 4-2 on aggregate durchgesetzt. Und ich meine, 2-mal in der Gruppenphase traf man sich auch einmal zuletzt. Da hat Atletico sogar zu Hause gewonnen, glaube ich, 2-1, aber in Leverkusen 2-1 verloren. Ich weiß nicht, ob es 2020, 2021 war. Also das Duell gibt es häufiger und zuletzt eben das letzte Spiel war eine Niederlage in Leverkusen in diesem Duell. So, von daher, und es ist ja trotzdem nur Leverkusen in Anführungszeichen, aber so auf die leichte Schulter würde ich die trotz schwacher Form und Phase nicht nehmen, denn Atleti ist in der Champions League, vor allem auswärts, halt auch Atleti. Die haben so oft Probleme, ne, in Porto etc. letztes Jahr wo waren sie damals, wo sie sogar ausgeschieden sind, da wo waren sie denn da? In Kasachstan unterwegs oder weiß ich schon gar nicht mehr, in Kairat Almaty, ich weiß schon gar nicht mehr, wie der Verein hieß, da haben sie auch nicht gewonnen vor 2 Jahren oder waren 3 Jahren, als sie in die Europa League abgestiegen sind. Also sie tun sich auswärts auch einfach immer mal wieder schwer. Ja, 4-1 im Rücken gegen Celta, klar. Aber wenn dir der Diaby einmal entwischt oder der Schick ist einmal frei und schlänzt ihn in den Winkel, schon stehst du blöd da. Und dann musste Griezmann vielleicht doch mal zur 45. Einwechsel und nicht zur 60. erst. Also ich glaube, auch das wird knackig, das Spiel. Ich glaube, wir haben sehr aus spanischer Sicht drei sehr, sehr, sehr spannende Spiele vor der Brust. Natürlich das absolute Highlight-Spiel Barca in München, aber ich glaube auch die anderen beiden Spiele werden knackig werden.
Ja, bin mal gespannt, wie man auch dann von unseren Patrons vorzieht. Ich könnte mir, Max ist ja großer Rochi Blanco, der ist bestimmt fort. Niklas vielleicht auch von Köln aus. Ist es ja nicht weit oder wie man da noch so sieht. Mein Kumpel Olli fährt auch hin. Aber ja, also ich erwarte jetzt auch keinen Atletico-Sieg, weil es ist immer noch Gruppenphase und mal gucken, nicht zu viel. Wir müssen Griezmann schonen. Aber vielleicht haben sie auch ihr Pulver jetzt gegen Celta rausgeschossen. War ja schon nach einer Stunde irgendwie dran oder geführt oder so. War ja ganz ordentlich. So, jetzt kommen wir mal zu noch ein paar anderen großen Themen von diesem Spieltag oder generell vom Wochenende. Es brennt mir die ganze Zeit schon drunter. Ich möchte darüber reden. Es ist eine so wahnsinnig spanische, eigentlich geile, aber natürlich, oh mein Gott, was ist mit euch los, Geschichte? Es geht um Raúl de Tomás. Ihr wisst, ich bin da vielleicht nicht ganz unvoreingenommen, ich bin kein großer Fan von ihm, weil er ein komischer Typ ist, aber anscheinend hat er auch einen sehr, sehr, sehr komischen Berater und der hat sich mit einem sehr, sehr, sehr komischen Typen angelegt, das ist der Präsident von Rayo Vallecano. Es geht darum, dass Raúl de Tomás ist bei Espanyol von Trainer Diego Martinez nicht erwünscht, kam noch nicht zum Einsatz, hat auch in der Saisonvorbereitung, glaube ich, gar nicht stattgefunden und so weiter, hat immer auf dem Wechsel gepokert, ist nicht passiert im Transferfenster. Jetzt geht's darum, irgendwie Vertrag auflösen, doch noch ein bisschen was in Ablöse kassiert. Hauptsache weg, damit er dann im Winter Transferfenster registriert werden kann. Also, dass er jetzt wirklich ein halbes Jahr nicht spielt, WM gelaufen für ihn. Dass er jetzt zurückkehrt zu Rayo Vallecano, wo er eine wirklich sehr erfolgreiche Zeit hatte. Ich glaube, 2 Jahre war er dort, hat auch schon für den Aufstieg damals mitgesorgt oder so, ist ein paar Jahre her. Also es könnte passen, er will auch wahrscheinlich zurück nach Madrid, wo er halt herkommt. Er kommt ja aus Real Madrids Nachwuchs, aber ist ein schwieriger Typ. Egal, jetzt kommst du der Sache. Die Verhandlung, blutige Verhandlung. Martin Preser, wir haben ihn schon oft erwähnt, das ist der sehr, sehr umstrittene Präsident von Rayo Vallecano, verhandelt mit dem Berater von Raúl de Tomás, der heißt Ivan García. Ja, Martin Preser landet im Krankenhaus, erstattet Anzeige. Am nächsten Tag sieht man von ihm ein Interview mit fettem Pflaster auf der Nase. Wir haben es bei Tiki-Taka auch geteilt. Anscheinend ein Nasenbruch. Was ist passiert? Preser sagt gegenüber Radiosender Kuppe, es war ein Cabezazo, eine Kopfnuss. Und die kam unerwartet. Also Ivan García mutmaßlich oder einer seiner Mitarbeiter hat Martin Preser eine Kopfnuss verpasst, ihm wahrscheinlich die Nase gebrochen, blutig ab ins Krankenhaus an. Das ist doch der Wahnsinn. Die verhandeln um Spieler und gehen sich so an die Gurgel, dass einer dem anderen wahrscheinlich die Nase bricht. Und was zur Hölle ist denn da los, Alex?
Herzlich willkommen in La Liga ist da los.
Ja.
Also, wobei, das ist ja fast schon Türkei. Türkei-Zustände sind das, oder? Ich glaube, das sind die
Griechenland, wo einer mit der Waffe aufs Feld rennt.
So genau, das sind die Präsidenten und so, glaube ich, nochmal heißblütiger oder in dem Fall war es ja dann der Agent gegen den Präsidenten. Aber absoluter Wahnsinn. Ich habe es auch nur komplett am Rande mitbekommen. Man ist ein bisschen fassungslos, weil man es ja nicht fassen kann, dass es sowas wirklich gibt, ne? Dass jemand...
Dass die sich da. Und ihr wundert euch jetzt vielleicht so, haben wir gar nichts gelesen von, weil das irgendwie trotzdem, spanische Geschichten laufen leider meistens unter dem Radar, ist das so eine krasse Geschichte.
Das ist so
Transfermarkt hat mittlerweile darüber berichtet, dank meinem Hinweis, aber hat ein Berater oder sein Mitarbeiter einem anderen Präsidenten eines Vereins die Nase scheinbar gebrochen und der erstattet Anzeige und es geht um einen Spieler und trotzdem soll der Transfer noch irgendwie über die Bühne gehen.
Ja, Moment, nee, der geht jetzt in die Wüste, der Kollege RDT.
Ah, siehst du?
Natürlich zum Geld.
Das habe ich jetzt nicht mehr.
Zum Geld.
Wo er auch gleich spielen kann wahrscheinlich.
Genau, ist ja Transferphase, ist ja Europa rum, aber in die Wüste kannst du noch hier Dubai und Saudi-Arabien und keine Ahnung was. Geht wahrscheinlich zum Pjanic-Verein. Al-Sharia, glaube ich, heißt da irgendwie sowas.
Ist das da, wo Paco Alcácer jetzt auch ist?
Oder? Sind die alle beim gleichen? Ich weiß es gar nicht. Keine Ahnung. Ich glaube, das ist ein anderer. Ich habe gelesen zum Pjanic-Verein. Soll er wechseln, dann möchte er hin.
Sharia FC, Paco Alcácer.
Dann meine ich vielleicht den anderen. Kann ich mir jetzt auch nicht merken, wie die heißen. Aber auf jeden Fall, RDT möchte wohl lieber Geld in der Wüste verdienen, statt in der Liga für einen vernünftigen Verein spielen. Gut, kann er jetzt auch nicht mehr, ne? Aber weil Transferfenster zu. Aber bleiben will er ja scheinbar erst recht nicht. Jo, dann ist das so, ne? Dann mach mal.
Ja. Ja, deswegen habe ich immer gesagt, Raúl de Tomás, technisch begabt, aber zurück zu Real bitte nicht. Das ist ein schwieriger Charakter, komischer Typ. Anscheinend gibt er sich auch mit einem komischen Berater ab und Press hat ja auch noch gesagt, sowas macht ein Krimineller, er ist sehr feige und muy mierda, also sehr scheiße irgendwie. Naja, also für Raúl de Tomás dürfte damit auch der WM-Zug mehr oder weniger abgefahren sein, aber gut, wir sehen natürlich auch alle, wir hatten Aspas letztens als Thema, Gerard Moreno ist wichtig, Morata muss eigentlich auch mit. Leider hat sich jetzt Juanmi auch verletzt, von Betis ebenso ein bisschen der unser Überraschungskicker der letzten Saison, hat jetzt auch schon ganz gut geknipst. Diese Saison hat jetzt irgendwie Bänderriss, glaube ich, fällt jetzt auch 1, 2, 3 Monate aus, also erst nach der WM wieder zurück. Da sind wir gleich beim nächsten kleinen, großen Thema. Real Sociedad haben bei Getafe verloren 1-2, aber der große Verlust war eigentlich ihr Topstürmer. Gerade verpflichtet für 20 Millionen Sadik, Umar Sadik von Almeria. Ja, und jetzt zieht er sich im zweiten Spiel einen Kreuzbandriss zu. Das heißt, die Saison ist mehr oder weniger für ihn gelaufen.
Absolut
das
brutal.
Tut weh.
Ja, absolut das tut bitter weh. Und brutal. Vor allem war der ja so gut drauf, als Starstürmer da geholt quasi. Oder ja, Starstürmer klingt natürlich zu hart oder zu krass, aber als Hoffnungsträger im Sturm. Richtig gut gestartet, getroffen, super eingebunden, hat super funktioniert und jetzt nicht nur eine Verletzung an sich, sondern auch die allerschlimmste, die ein Fußballer haben kann. Das ist einfach tragisch, das ist einfach bitter, das ist echt eine schlimme News. Immerhin haben sie noch Sørloth, ne? Also sie haben ja auch Sørloth von Leipzig geholt, ich glaube aber nur geliehen, sodass sie wenigstens trotzdem noch einen Stürmer im Kader haben. Ich stell dir vor, Sadik wäre der Einzige gewesen, den sie geholt haben.
Auch mal Carlos Fernandes zurückkehren,
der ist
auch dauerverletzt.
Gibt's
ja,
noch? Keine Ahnung.
Dauerverletzt. Und dann gibt's noch diesen Jungen, wie heißt der, Momo Cho, 18 Jahre, der kam jetzt auch irgendwo, ne, von irgendwo. Der könnte auch nochmal interessant werden, aber ja, ohne Sadik, das ist sehr schade. Der hätte einfach eine der Überraschungen, eine der Newcomer in dieser Saison werden, war ja so mit der Torschützenkönig vergangenes Segunda-Division.
Absolut.
Naja. Real Sociedad hat verloren, das hatte glaube ich keiner getippt, dass Getafe hier den ersten Saisonsieg holt. Dabei ist es, um da schon mal für die nächsten Spieltage Tipps zu geben, gar nicht so unwahrscheinlich, dass Real Sociedad nach Europa League Spielen passt. Die Statistik hatte ich irgendwo aufgeschnappt. Nach den letzten 5 Europa League Spielen haben sie 4 verloren, nur 1 gewonnen und insgesamt von den letzten 9 Europa League Spielen haben sie nur 2 gewonnen, 3 unentschieden, 4 verloren. Also irgendwie, die können das mit der Doppelbelastung, hat man auch schon oft gar nicht. Da ist es mal wieder ganz gut an der Statistik bemessen, dass man da ja irgendwie Real Sociedad, dass sie diese Doppelbelastung nicht hinbekommen. Jetzt hätte ich noch ein Thema, das ist auch ja ein bisschen typisch spanisch. Ich weiß, wir haben eine XXL-Folge.
Aber kurz machen, Herr Kern, 1 Stunde 20 hier. Die Leute schlafen uns weg. Ja,
ich glaube, die Folge ist ganz gut. Unsere 150. Folge hier bei meinem.
Moment, gut ist, ich habe nicht gesagt, dass sie nicht gut ist, aber sie ist halt auch sehr lang.
Aber es kommt ja auch noch ein. Nicht ein Burner-Thema, aber es ist auch wieder typisch spanisch. Jetzt sollte in der Frauenliga, wir sind beim Frauenfußball, der erste Spieltag sein am vergangenen Wochenende. Ein bisschen spät, ich weiß. Aber alle Mannschaften sind angetreten, manche sind nach Gran Canaria gereist, alle Mannschaften haben sich alle Teams haben sich umgezogen, haben sich aufgewärmt und dann eine halbe Stunde nach dem geplanten Abpfiff war dann die Entscheidung, nö, dieses Spiel findet auch nicht statt, kein Spiel hat stattgefunden, warum? Schiedsrichterinnenstreik. Worum ging es da? Ein Streik wurde angekündigt von den spanischen Schiedsrichterinnen am Donnerstag schon. Trotzdem musste aber aus bürokratischen Gründen oder damit eben sich die Vereine nicht strafbar machen, mussten die Teams antreten, was natürlich dumm ist, auch für manche Fans, die vielleicht mitgereist sind, sich gefreut haben, dass es wieder losgeht. Konnte kein Spiel an diesem ersten Spieltag stattfinden. Warum ist das so? Erstmal natürlich haben die Schiedsrichterinnen bestimmte Forderungen gestellt, wollen auch mehr Bezahlung und andere Arbeitsrechte haben. So genau bin ich jetzt auch nicht drin im Thema. Aber der Hintergrund zu dem ganzen Thema ist, glaube ich, erneut der Fight, das ewige Thema zwischen den Streithähnen Rubiales und Tebas. Bisher war Frauenfußball, hieß sie Liga Iberdrola, war auch ein Sponsorenname, egal, stand unter der RFEF, das ist der spanische DFB. Also Luis Rubiales. Seit dieser Saison gehört die Frauenliga, heißt jetzt Liga F. Da hat man auch auf unserem Twitter-Kanal so ein Video geteilt, dass es jetzt den neuen Namen hat und dass es ganz schick ist. Und das ist jetzt unter der LPFF, dem Verband, also wie die La Liga, steht unter der LFP, Deutsche DFL, und LPFF müsste auch, soweit ich das verstanden habe, zum quasi Tebas-Team gehören, ist dann auch zusammen mit DAZN als neuen Broadcaster. Es soll jetzt professioneller werden, es soll jetzt noch größer werden, spanischer Frauenfußball ist ja absolut im Aufwind, wir haben volle Stadien gesehen, wir haben die Weltfußballerin von hier, wir haben Barca hat auch die Champions League gewonnen. Es gab jetzt auch von in der Frauennationalmannschaft Equal Pay, wurde vor ein paar Monaten angekündigt, da noch von Luis Rubiales. Viele positive Zeichen, nur jetzt eben, weil eben dieser Verband RFE von Rubiales, der spanische DFB, die Liga verloren hat, scheint sich dieser Verband, zu dem ja auch die Schiedsrichterinnen und die Schiedsrichter gehören, zu sagen, nö, wir wollen das, was wir jetzt verloren haben, Einnahmen wollen wir jetzt wiederholen durch die Forderung der Schiedsrichterin. Also ihr merkt, ich tue mich da auch schwer, schwieriges Thema, welche Verbände, wer fordert jetzt was, aber das scheint mal wieder typisch spanisch, eben nicht professionell, und was ich da so an Aussagen nur gelesen habe, ich glaube Levante-Trainer Ferran Caballero hat auch nur gesagt, ich glaube der RFEF versucht die Liga zu boykottieren, genau deswegen, Alhambra-Trainerin Randra, das ist ein Aufsteiger, Randra Garcia hat geschrieben, jeder hat das Recht zu streiken, wir unterstützen die Schiedsrichterin, aber man hätte es auch anders machen können, und das scheint so von diesem Wochenende übrig zu bleiben, dass da mega Chaos war, dass viele trotzdem alle Mannschaften, Teams angetreten sind und dann nicht spielen konnten, ja, weil irgendwie da so ein Chaos wieder herrscht. Willkommen in Spanien.
Willkommen in Spanien. Ich weiß gar nicht, was man da noch sagen soll, außer willkommen in Spanien. Es ist überrascht ja wirklich nicht, dass es da vor allem organisatorisch so ein Chaos gibt. Das ist einfach, das gehört leider zum spanischen Fußball dazu. Ich weiß auch gar nicht, was ich dazu sagen soll, weil komplexes politisches Thema hinter den Kulissen. Aber auch. Ja, es ist eines der zahlreichen, wahllosen Beispiele, dass in Spanien so schöne Seiten gibt. Also kulturell natürlich, aber auch fußballkulturell, aber eben auch diese unschönen Seiten und chaotischen Seiten. Ja. Das macht den Reiz scheinbar auch ein bisschen irgendwo aus, ne? Dass sie sich auch immer alle zopfen und fetzen und es Knatsch gibt und Ärger. Und langweilig ist es in Spanien nie, egal ob La Liga oder eben die ein oder andere Liga, Frauenliga, zweite Liga etc.
Ja, hoffen wir, dass dann am nächsten Wochenende zumindest wieder gespielt werden kann, dass man sich da irgendeine Zwischeneinigung findet, bla. Ein Thema hatten wir noch, Salary Cap, um das auch nur schnell abzufrühstücken, wir hatten es ja angeteasert. Da war jetzt die große Sache, Real Madrid bleibt da bei der Gehaltsobergrenze, La Liga veröffentlicht das ja so alle 6 Monate, Real Madrid bleibt da mit 683 Millionen oben, ist aber von 55 Millionen Euro gesunken, das trotz 5 Abgängen und nur 2-3 neuen Spielern, aber wahrscheinlich wegen, weil es eben Vertragsverlängerungen von Militao, Rodrigo und Vinicius im Hintergrund schon durch sind, deswegen ist da trotzdem das Gehalt, jetzt die Gehaltsgrenze nicht so stark gesunken. Barca aber riesen Sprung gemacht, vielleicht kann da auch Alex gleich nochmal erklären, warum das so ist, von minus 144 Millionen auf plus 656 Millionen, also ein Plus von 800 Millionen Euro gemacht. Ja, klar, Anteile verkauft, ein paar Spiele abgegeben und vielleicht hat auch nochmal Piqué und Busquets ihr Gehalt reduziert, aber so krass, weil man hat sich auch nicht unbedingt günstige Spieler geholt. Lewandowski verdient doch auch nicht nur seine 2000 netto, oder?
Ja, genau, das ist ja das, ne? Dass es angehoben werden wird, das war klar. Die 97 Millionen im letzten Sommer, die waren ja, was war das, der siebthöchste oder achthöchste? Ich glaube sogar Getafe hatte ein höheres Budget, also ein Salary Cap Budget.
Und dann war noch minus 144 danach sogar.
Gut. Egal. Und deswegen, dass es hochgeht, war sowieso klar. Vor allem, weil sie ja Spieler verkauft haben, auch bei Coutinho 20 Millionen eingenommen haben. Ne? Das sind ja Einnahmen, die du verbucht hast. Die haben ihre ganzen TV-Rechte und was auch immer Rechte ja verkauft. Das sind ja auch alles Einnahmen. Sie haben ein Plus abgelegt, also das Bilanzjahr 2021 wurde mit Plus abgeschlossen, wurde positiv abgeschlossen, also Einnahmen wurden generiert und deswegen ging es natürlich hoch, dass es dann aber so krass hoch geht. Also ich habe damit klar gerechnet, dass sie mehr als 400 Millionen haben werden, aber dass er jetzt, 656, ne?
Ist genau.
Glaube ich. Ja. Das ist krass. Ja, erklären kann man es so natürlich nie wirklich, weil La Liga veröffentlicht die Zahlen, da sind sie transparent. Aber wie diese zustande kommen, erklären sie natürlich nicht. Von daher ist es auch für mich verwundert, denn sie haben ja rausgeballert, ohne Ende mehr als 150 Millionen ausgegeben. Und ja, der Kollege Lewandowski, der Kollege Rafinha, der Kollege Koundé, die werden ja so wenig auch nicht verdienen. Also es ist schon verblüffend, dass es so hoch ist. Zeigt aber, der Verein ist auf dem Weg der Gesundung, finanziell, aktuell. Also man macht, oder anders formuliert, man macht Schritte in die richtige Richtung, denn das ist ja, das dokumentiert La Liga ja eindeutig durch diese Zahl, durch diesen Salary Cap. Wenn du jetzt noch sportlich gut abschneidest, ein bisschen in der Champions League, vielleicht mal in München gewinnst und ein bisschen weiter kommst, mal die Gruppenphase überlebst, optimalerweise vielleicht mal Erster wirst, wenn mal ins Halbfinale einziehst, dann fließen die Gelder noch mehr und dann läuft es natürlich umso besser.
Ja, das ist, was ich hier immer sage, da setzt ja Laporta viel auf Erfolg, das ist das große Risiko, man muss jetzt mal wieder einen Titel irgendwo gewonnen, um da auch wieder TV-Gelder, Prämien anzunehmen, aber trotzdem werden ja die Einnahmen in den nächsten Jahren weniger, weil man ja nur noch 80% vom TV-Geld kassiert, weil man das ja jetzt schon verkauft hat, also Tebas sagt ja auch sowas von wegen, Barca kann das eigentlich nicht halten und deswegen bin ich mal gespannt, wie das so weitergeht, in einem halben Jahr ist wieder, ich nehme noch einen, hier kommen gerade meine Schwiegereltern und fragen, ob ich nochmal einen Long Island will. Wir sind jetzt natürlich fertig mit unserer Folge. Ich glaube, das war eine richtige, wir haben immer volle Folgen, Alex. Das war eine richtige XXL-Folge. Aber wir hatten ja auch was zu feiern. 150 Folgen Tiki-Taka, 150 Folgen, liebe Zuhörer, Zuhörerinnen, wo ihr uns beiden Nasen schon aushalten müsst. Ich jetzt aus der Türkei, Alex ist zurück in Deutschland. Es ist jetzt Champions League zurück. Wir haben dann am Wochenende wieder ein paar Partys. Das ist, jetzt muss ich noch gucken. Oh, jetzt hoffe ich, dass Almeria und Osasuna weiter, dass es da unentschieden steht. Ah, Osasuna führt. Jetzt habe ich hier gerade die Tiki-Taka-Tipps aktualisiert. Und jetzt sind auf einmal der JD und der Fede Valverde die Spieltagssieger. Mal gucken, was da noch geht. Osasuna führt eben 1-0 in Almeria. Aha, ich bleibe mit 18 Punkten gar nicht so weit abgeschlagen hinter deren 20 Punkte. Ich glaube, der Johannes wäre noch besser gewesen. Und den Alex finde ich mal wieder nicht hier bei den Tiki-Taka-Tipps.
Der war in Spanien im Urlaub. Der hat dementsprechend auch nicht gut getippt. Ja, 11 magere Pünktchen habe ich bisher übrigens. Es hat mich erneut in der Nachspielzeit erwischt. Ich hatte bei Barca 3-0, das 4-0 fiel, glaube ich, in der Nachspielzeit. Und ich hatte bei Real Madrid 2-0 und dann stand es ja 3-0.
Auch ich hatte 3-1, dann kommt der Rüdiger
auch angeflogen. Genau, auch bis das Rüdiger-Tor hätten wir beide nicht gebraucht. Vor allem dachte ich, dass das Abseits ist, was ich da auf der Zone auf meinem Mobiltelefon gesehen habe. Und dann, hey, warum ist denn das kein Abseits? Gab keinen Strich, keine Linie, nichts. Tor zählt, wird schon passen. Hört halt auf, ey. Das sind 3 Punkte. Also wären 3 Punkte gewesen, so sind es nur 2. Also,
hätte ich mich auch nicht geärgert, wenn das
ich so hatte einfach wieder wie letzte Woche bei 2 Spielen in der Nachspielzeit einfach Pech, dass beide Ergebnisse im Eimer waren. Naja, also beim Kicktipp läuft es einfach für mich nicht. Ist, wie es ist.
Urlaub ist ja vorbei, jetzt kannst du dich wieder
konzentrieren. Jetzt kann ich mich aufs Tippen, aufs Erben und auf die, aufs Tippen, meinst du? Das lief ja vorher auch nicht gut vom Urlaub, von daher weiß ich nicht. Irgendwie ist ein bisschen der Wurm drin, muss man ehrlich sagen.
Ich bin immerhin hier schon Top 50 mittlerweile.
Top 50, da kann ich nur von träumen. Ich bin weiterhin irgendwie 89. oder so. Richtig schlecht. Es ist wirklich schlecht. Egal.
Das macht ja Spaß. Und wir freuen uns dafür für den Cedric Hornung, der aktuell der Erste ist, vor dem Koala Rum, dem Erik Maurice danach. Mal gucken, ob sich hier noch was tut bei Almeria und Osasuna.
Auch hiermit nochmal mal wieder der Hinweis, ihr 150 Mal die Nasenbären, Kern und Trujka gehört. Wer das Ganze ein bisschen supporten will, wer uns unterstützen will, wer Teil der Community werden will, der guckt mal auf patreon.com/tikitaka-podcast vorbei. Es gibt verschiedene Kategorien, es gibt Merchandise mittlerweile, Tassen, die hoffentlich nicht kaputt ankommen. Es gibt T-Shirts, Herr Kern. Haben wir eigentlich noch ein paar oder hast du alle
verschickt? Ich habe eins an.
Ja, dass du eins an hast, sehe ich.
Ich glaube, ich habe nur noch 4 daheim oder so, 5. Lass es 6 sein.
Echt? Also, sind natürlich den Patreons versprochen worden, aber die gingen ja auch, glaube ich, auch alle an alle Patreons raus, ne? Da hast du die Hausaufgaben gemacht?
Bestimmt.
Bestimmt. Ansonsten, wer eins will, ein T-Shirt will, ich wollte ja nur darauf hinleiten, auf patreon.com/tikitaka-podcast Supporter werden, Mitglied werden und dann gibt's ein T-Shirt, wenn ihr Bock habt, oder eine Tasse oder Sticker und jetzt kommt der beste Hinweis. Anlässlich zum 150. Folge habe ich einen Hinweis an alle Hörer. Eine Aufforderung.
Jetzt weiß ich auch nicht, was kommt.
Ja, eben, deswegen. Eine Aufforderung. Ihr habt ja hoffentlich alle unseren Instagram-Kanal abonniert. Tiki-Taka-Pod. Da seht ihr ja, wie sehr ich mir Mühe gegeben habe, immer einen Sticker immer so zu platzieren, dass im Hintergrund das Stadion zu sehen ist. Bin ich richtig stolz auf meine Fotos.
Du warst fleißig. Du
bei Sanchez-Pizjuan in Malaga. In Malaga sogar mit Strandfoto. Das sieht auch geil aus, finde ich. Ne? So.
Meinen in Cadiz hast du nicht gesehen, ne?
Nee, aber ich wusste auch nicht, wo ich hingucken muss. Hast du auch mir, hättest du mir schreiben können. Schau mal, ob meine noch hängt. Hast du ja auch vergessen. So, und im Betis auch mit dem ikonischen Stadion. Und meine Aufforderung an unsere Hörer, die Sticker besitzen, ist, klebt doch bitte eure Sticker an Stadien eurer Wahl und schickt uns die Fotos über Instagram. Also tagt pappt diesen Sticker auf einem Pfosten, wo auch immer das schöne das Stadion eurer Wahl im Hintergrund ist. Das kann das die Mercedes-Benz Arena in Stuttgart sein oder was weiß ich, in das Stadion in Jena, welches, wo auch immer ihr wohnt, in Österreich.
Mir hat letztens der Kalippo aus Fürth das Foto geschickt, wo ich auf dem Klo einen Sticker gelassen habe von mir. Ey, das war's doch du.
Genau, und genau also, das wollen wir. So, klebt die Sticker, liebe Patreons, die ihr bekommen habt, ans Stadion eurer Wahl, wo ihr wohnt, wo ihr zu Hause seid oder wo ihr gerade zu Besuch seid, falls ihr irgendeinen Trip macht. Schön den Sticker hinpappen und uns auf Instagram ein Foto davon machen, uns auf Instagram schicken, uns taggen und dann möchte ich, dass da ein Movement draus wird. Ich möchte, dass das um die Welt geht, dass die Tiki-Taka-Community die Stadien Europas bepflastert mit den Tiki-Taka-Stickern.
Ich dachte, ich habe hier einen im Tee, aber...
Ich finde das, ohne Witz, ich hab hier dieses Instagram-Ding wieder offen von mir. Ich finde die so geil, die Bilder.
Schon nice.
Ich habe so viele wie möglich versucht, überall rumzukleben. Auch in Sevilla habe ich an bestimmten Orten welche hin. So.
Ich finde das cool. 200 nachproduzieren,
okay. Ja, wir haben ja noch ein paar. So, also wer ist
hast du YouTube gemacht?
Habe ich YouTube gemacht. Danke, endlich gibt es mal ein Lob für meine Hingabe. Ja. So, also, wer Sticker hat, bitte verkleben, Fotos machen, Instagram oder twittern, wie auch immer. Und wer natürlich Sticker will, aber keine hat, aber da mitmachen will, tja, der muss Supporter werden. Der muss bei Patreon vorbeischauen. Dann gibt es die Sticker. Das ist mein Hinweis. Ich möchte, dass ein Movement draus wird. Hashtags gibt es ja dazu, ne? Tiki-Taka International, Tiki-Taka on Tour. Gut, das sind jetzt wir.
Stadion.
Da müssen wir uns überlegen, ob man dann Hashtag für die Sticker uns ein.
Gibt auch noch Tiki-Taka-Merch, den Hashtag. Habe ich so versucht.
Ja, der hat nicht funktioniert.
Ja, das kommt jetzt noch.
Das Movement kommt jetzt noch. Aber es muss ein Sticker-Movement geben. Ich überlege mir einen Hashtag. Oder vielleicht haben die Hörerinnen und Hörer eine Idee. Haut uns das in die Kommentare. So, das ist meine zum Abschluss dieser 1 Stunde 33 Minuten Folge.
Das ist noch ohne die Aufnahmen.
Das ist noch ohne die Aufnahmen. Stimmt, da wird noch was reingeschnitten. Alright, dann it's a wrap, Herr Kern. Du gehst du gehst ein Wässerchen zwischendurch trinken. Hast du Dings zur Hand?
Ah, Elotrans?
Ja.
Nee. Er ist zu Hause. Das könnte heute
der
Tag sein, wo ich es am meisten.
Du hast das Elo.
Harmloser Urlaub.
Du hast das Elotrans in Nürnberg vergessen. Du
ab und zu ein Zwiebel in Zwischenwasser.
Du Amateur, heute, du Elendiger. Ja. Ich hatte das Elotrans natürlich dabei
in Spanien. Von mir. Ne?
Von dir. Mindestens einmal. Grüße an Paco Lat. Hat es mir das Leben gerettet. Nach dem 9. Bier in Malaga. Ja?
Allmächtig.
Gut, also. Ja,
vielleicht bereue ich es morgen. Jetzt kommt ja gleich der nächste Long Island von meinen Schwiegereltern. Danke dafür.
Hol dir mal ein Zwiebel in Zwischenwasser.
Türkischer Tee.
Türkischer so ein Chai. Tee. Wir legen auf, wir beenden das Ganze. Sticker-Movement habt ihr gehört, liebe Zuhörerinnen. Wie ihr uns supporten könnt, habt ihr auch gehört. Dass wir die Kulturen schaffen in La Liga sind, habt ihr auch gehört. Ihr wisst Bescheid. Volle Folge.
Jo, 150, wie alle 150 Folgen von Tiki-Taka. Danke nochmal an alle Patreons über 150, dass ihr dabei seid, dass ihr dabei sein werdet und alle, die noch kommen, nicht nur der Sohn von Marcel, der Santiago. Also, dann bis nächste Woche, dann mit hoffentlich ein paar Eindrücken aus der Allianz Arena.
Muss ich auch mal wieder gucken, was aufnehmen, ne?
Ah, bitte. Mann. Da gibt's ja vom 5-0. Ich tipp 3-1 Bayern. Du tippst unentschieden
immerhin. Assi, ey. Ja, gut. Tiki Troika im Stadion geht morgen Tiki also weiter.
ich bin Mittwoch noch dritte türkische Liga, mal gucken.
Siehst du?
Um einfach den Länderpunkt zu
holen. Sag mir bitte, dass du Sticker dabei hast.
Einen, ja.
So. Naja, der muss hin.
Ja, siehst du? Der Aufruf kam an. Okay.
Der Aufruf kam an.
Tiki Taka International. Gut.
In dem Sinne.
Liebe Leute, schöne Woche, schöne Champions League Woche und bis in einer Woche.
Hasta la próxima. Ciao, ciao.
Ciao, ciao.